denn gleich den Kopf verlieren. Herzlich willkommen zur 745. Ausgabe des Sneakpots. Wir sind vorbereitet und jagen gleich ein paar Vampire. Vorher sprechen wir jedoch noch über Dayshift. Mit mir hier unser Pornostar, das ist Robert Krüger.
Howdy. Aber du siehst gut aus in deinem Guacamole-Anzug.
Und das Eichhörnchen, das hier drüben Geräusche macht, das ist Christoph Perner.
Hallo. Und Stefan Giesbert gehört auf jeden Fall zur Gewerkschaft.
Hallo. Nee, wie ist der Sozialistengruß? Gibt's da einen?
Seid bereit, immer bereit, das sind Pioniergruß.
Ah, ja, das wollte ich eigentlich sagen, ja. Ich ewig
war,
bereit.
Ich war gerade verwirrt und dachte, diese Anspielungen, die ihr machen wolltet, sind aus dem Dayshift-Film und es passt da
ja
überhaupt nicht.
War es bei mir? Ich meinte die Gewerkschaft.
Ja, ich habe mir beide während des Films aufgeschrieben, aber ich kann mich an nichts erinnern.
Oh.
Also jedenfalls nicht mehr, warum
so,
ich das,
das. Ach so.
Ja, also Pornstar war ganz am Anfang, da war irgendwas. Irgendeiner.
Ja, dunkel.
Und das Eichhörnchen. Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich habe auch Making Squirrel Noises aufgeschrieben.
Ich kann mich auch erinnern, dass irgendwas mit einem Eichhörnchen war, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was da war. Heieiei, der Film ist schon so lange her.
Echt? Wann hast du das schon? Wahrscheinlich eine Woche oder so, gell?
Ja, knapp.
Na gut, Dayshift, worum ging es, Christoph? Oder ja, du hast ihn geschaut.
Ja, genau. Es geht um Vampirjäger, insbesondere um einen, gespielt von Jamie Foxx, der in Geldprobleme hat und es gibt da so eine zeitliche Komponente, er muss, um seine Ex-Frau und Tochter nicht zu verlieren, dass die nicht wegziehen, muss er irgendwie einen bestimmten Geldbetrag auftreiben in relativ kurzer Zeit. Und das macht er, indem er Vampire jagt, also das macht er sowieso immer, das ist so sein inoffizieller Beruf, also offiziell ist er Poolreiniger und inoffiziell jagt er eben Vampire. Und wenn man einen Vampir tötet und ihm den Fangzahn rausbricht, dann kann man diesen Fangzahn verkaufen hinterher. Da kriegt man ein Kopfgeld drauf. Ja. Und das Problem ist, dass man da viel mehr bekommt, wenn man in der Gewerkschaft ist. Und er ist irgendwann mal rausgeflogen, weil er sich nie an die Regeln hält, weil er immer halt nicht nach dem Buch arbeitet. Und jetzt versucht er mit Hilfe seines alten Freunds, gespielt von Snoop Dogg, wieder in die Gewerkschaft zu kommen und das schafft er auch und dann kriegt er einen jungen praktisch Aufpasser, gespielt von Dave Franco, an die Seite gestellt und das wird dann so eine Buddy-Cop-Komödie, nur halt mit Vampiren. Und das Problem, was ich da jetzt noch im Speziellen entwickelt, ist, dass er er hat halt einen Vampir, eine Vampirin getötet, die halt die Tochter von einer so vampiradligen Elder war und die ist jetzt sauer und macht Jagd auf ihn.
So ein bisschen sauer ist die schon, ja.
Ja, und die ist nebenbei auch noch, hat die auch noch so eine politische Agenda und will
Würdest du das politisch nennen? Ich dachte, das ist mehr so ein Business-Ding.
Es geht ihr ja darum, die Vampire wieder zur, oder was heißt wieder, die Vampire zur dominanten Spezies zu machen gegenüber den Menschen. Und das macht sie halt über Immobilienspekulation und Ansiedeln von Vampiren in Los Angeles. Also es geht im Endeffekt darum, Los Angeles zu übernehmen. Oder?
Mhm. Genau.
Würdest du das nicht politisch nennen? Würde ich schon politisch nennen.
Oh ja, von mir aus.
Vampirpolitik.
Vampirpolitik, genau.
Also Jamie Foxx, Dave Franco,
diplomatisch, aber
Snoop Dogg, Peter Stormare und Carla Sousa heißt sie, die Bösewichtin. Und dann gibt es noch ein paar Nebenfiguren. Ja. Wie fanden wir das?
keiner traut sich anzufangen.
Ja, okay.
Also ich fand es ganz erfrischend, muss ich sagen. Es war halt, also es war nicht wahnsinnig neu. Es war halt, ja, wie ich schon gesagt habe, es war eigentlich so eine Cop-Buddy-Komödie mit ordentlich Action. Der Regisseur ist übrigens, ich glaube, Stunt-Coordinator ursprünglich gewesen. Also wenn man schaut, was der gemacht hat, dann sieht man ganz hochkarätige Filme, so John Wick 2, Fast and Furious und so weiter, Warrior, John Wick 1 auch, aber immer als bei Stunt, also Stunts, also ja gut, merkt man schon ein bisschen, ist schon auch, also die so Kampf-Action so war schon ganz cool, fand ich. Ja.
Aber es war schon ein bisschen dünn, oder? Dieses, also was du eben als, sie hat eine politische Agenda oder vielleicht doch eine wirtschaftliche Agenda oder eine, ach ja, also sie hat sich vielleicht überlegt, also der Drehbuchautor hat sich vielleicht überlegt, dass sie vielleicht irgendetwas
wohin
machen könnte oder so. Oder pff, also
ja.
Fand ich jetzt nicht so stark.
Ja, das wird nur angedeutet, stimmt.
Aber nimmt nichts dem Spaß des Films. Finde ich.
Ja, er war schon so sehr, sehr bunt, sehr warm, sehr,
sehr auch nachts bunt.
Ja, so spritzig erzählt. Das war so, ja.
Erstaunlich wenig Vampir-Action für einen Vampir-Film. Also. War
schon Vampir-Action drin.
Ja, ja, war schon Vampir-Action drin, aber wenn er, und auch erstaunlich wenig, so, also keine Jumpscares, kann mich an keine erinnern.
Ja, das stimmt.
Keine, ja. Sonst, also
fand ich sehr so angenehm.
An, ja, ich auch. Aber wenn du jetzt so an Blade oder sowas denkst, da ist ja durchaus dann immer sehr viel mehr Grusel,
Horror. Ich schon so lange nicht gesehen.
Und Jumpscares drin. Hier jetzt zum Beispiel nicht. Und die Szenen, also der ist schon deutlich darauf angelegt, eine Jugendfreigabe wahrscheinlich. Ich glaube FSK 16 oder sowas ist der vielleicht, ach, schätze ich.
Ein bisschen Splatter-Effekt hat der schon gehabt, oder?
Ja, aber meinst du, er ist 18? Ich glaube nicht.
Nee, wahrscheinlich ist er 16, ja.
Warte mal, ich guck mal, finde ich, dass wir hier Blödsinn erzählen. Aber
unabhängig davon. 12.
Nee, glaube ich nicht.
Ja, Germany 16, also. A self-applied steht hier, weiß nicht, ob das dann, was das bedeutet. Aber egal, so sagt es die IMDb zumindest. Und ich finde, das merkte man so, dass, klar, da ist Blut und alles, aber es ist so ein bisschen ridiculous und es ist nicht, es hat nicht so diese, ja, wie ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, ernsthaften Vampirfilme, wenn das vielleicht auch ein Attribut ist, was nicht so ganz passt. Der hier versucht irgendwie so ein Spaß-Vampirfilm zu sein irgendwie.
Er macht sich auch über Twilight lustig.
Ja, genau. Ja, ich meine, Snoop Dogg als The Black Cowboy mit einer Gatling-Gun namens Big Bertha. Einfach alles sehr, sehr großartig, was da passiert.
Snoop Dogg ist immer gut. Was habe ich neulich gesehen? Irgendwie? Snoop Dogg ist der einzige Erwachsene, der an dem Zöpfe einer Fünfjährigen cool aussehen. Da ist was dran.
Die Diskussion über Dave Francos Klamotten mit dem Guacamole-Anzug.
Die Farbe, ja, ist auch gut.
Das war immer so... Wer, es ist ein, wir haben 30 Grad draußen und irgendwas und es ist ein sommerlicher Anzug.
Genau.
Diese Diskussion.
Dieser Grünton, der ist so, ja, genau.
Ja. Ich habe mir etwas ausgesucht, was meiner Stimmung angemessen erscheint oder sowas ähnliches.
Was war er der Meinung, was für ein Ton, was für ein, er war doch irgendeine andere.
Hat doch irgendeine, ja, andere, er hatte erst ein anderes Wort. Ich sag jetzt mal sowas wie Green Tea oder so, ich weiß nicht mehr genau. Es war irgendein anderes fancy Wort für grün. Und die Antwort von Jamie Foxx Figur war dann, du Guacamole Suit. Fand ich gut. Und dann klingelt sein Handy und er hat Nickelback Klingelton. Also sie haben ihn so wirklich.
Natürlich.
Er pisst sich in die Hose dauernd und so. Die haben ihn wirklich so richtig alles reingelegt, um ihn wirklich so klein zu machen, wie sie nur können. Damit es hinterher dann wirkt, wenn er dann irgendwann mal über sich hinaus wachsen darf.
Was mir übrigens in der Beziehung zwischen den beiden überhaupt nicht gefallen hat, das hat mich richtig geärgert, war dieser Talking Head Blödsinn, den der abzieht, als sie dann praktisch im Auto sitzen und neu anfangen als Partner und der Jamie Foxx erstmal ihn so testet, was er so weiß über Vampire, und er das dann so erzählt, wo man so richtig gemerkt hat, so, ja, warum erzählt er das jetzt? Nur damit halt die Zuschauer irgendwie im Bilde sind.
Ihr legt jetzt die Regeln für euer Universum fest.
Ja, echt. Oh, das fand ich so, ja, es war halt sehr unelegant. Also, ja, grundsätzlich interessiert mich sowas schon, weil das gerade bei Vampirfilmen ja ein Problem ist, dass, also gerade jetzt bei seit Twilight, dass halt das Vampirgenre ja völlig korrumpiert ist. Und ich finde, da ging der Film eigentlich in die richtige Richtung. Also überhaupt diese Idee oder dieses Thema wieder aufgreifen, dass es eben sowas ähnliches wie Vampir-Clans gibt. Oder hier wurden sie eben als verschiedene Vampir-Spezies oder Rassen oder sowas dargestellt, eben vier oder fünf verschiedene, die sich nicht deckten mit dem, was man so kennt aus Vampir-Literatur und die auch ein bisschen komisch benannt werden. Warum heißen die einen Uber? Habe ich nicht verstanden.
Über, also noch größer als alle.
Ja, ist das ein englisches Wort?
Ja, total.
Ja, ja, absolut.
Und was bedeutet das? Auch drüber, oder?
Größer als alles andere.
Sowas wie mega.
Und das ist ein deutsches Lehnwort, oder was?
Ja, ja, genau.
Ich kenne es nur von dem Taxiunternehmen. Krass, warum?
Ja, die, werden das gab's
Taxiunternehmen benannt. Ah, okay.
Hä? Ja, okay, ja, ja, klar.
Ja, ja. Und ja, und da haben sie sich auch wenig Mühe gegeben. Ja? Die einen waren irgendwie die östlichen und die südlichen und dann gab es Uber und Spider oder irgendwie so. Ja, ja, das war, da haben sie sich gar nicht viel Mühe gegeben. Und da,
ja, aber in der Szene, wo sie diese ganzen Vampire treffen, da erklärt er das Gleiche, was er vorher im Auto erklärt hat, nochmal. Du hättest die Szene, ja, im Auto, ja, ja, oder diesen Dialog im Auto, hast du recht, den hättest du mal einfach streichen können.
Ja, völlig, völlig.
Oder nur andeuten, dass er sich auskennt und der andere, ja, wirkt ihn dann ab und dann kann er es später machen oder so. Dann hast du zumindest, ja, einen Hintergrund darüber, warum er das jetzt macht. Aber was ich interessant fand in dieser Szene und was mich dann geärgert hat ein bisschen im Nachhinein und vor allen Dingen jetzt, wo ich drüber nachdenke, in dieser Szene wird uns ja erklärt, dass die eigentlich da gar nicht zusammen in diesem Haus hätte sein können, weil irgendwie diese Rassen gehen nicht miteinander und so. Und da, ja, da deutet der Film so eine Deepness an,
ja, und die kommt
über das, was dann so noch, was dann aufgedeckt, ja, wird oder so, und da kommt nichts dahinter.
Gar nicht.
Das ist einfach, ja, das verpufft, das haben sie wahrscheinlich rausgeschnitten, ja, oder irgendwann.
Ja, ja, ja.
Das ist doch das gleiche wie das Angedeutete von dieser Obervampirin. So, wow.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Ja, gut, die ist dann immerhin krass gut beim Kämpfen und so. Also die ist ja schon, die hat ja Fähigkeiten, die deutlich über, ja, das hinausgehen, was die anderen können. Insofern, immerhin.
Ja.
Aber.
Ja, komisch. Da deutet er vielleicht, also ich bin sonst nicht dafür, aber also hier wäre vielleicht doch eine Serie eventuell besser gewesen. Ich weiß nicht. Sequel. Nee.
Na, das haben sie ja doch, also ein Sequel haben sie doch offen gelassen, oder?
Ja, klang so. Ich will einfach.
Ach so, diese eine Szene so. Ist das jetzt die Größe der Größten dieser? Nein, glaube ich nicht. Und das lassen sie dann offen und dann können sie jetzt den Größten der Größten noch fangen.
Ja, das stimmt. Ach, das stimmt. Den Jefe.
El Jefe, genau. Ja, ja, und die, es ist ja keine Post-Credit, sondern so eine Beginning-Mid-Credit-Szene irgendwie.
Pre-Credit?
Ja, Pre-Credit fast so. Mit dem Gullideckel, ich will jetzt nichts spoilern. Also da ist alles gesetzt, um den nächsten Teil nochmal mit ähnlichem Cast weitermachen zu können.
Ja. Ja, ich wünsche mir einfach eine Wiederaufnahme oder Wiederauflage von Kindred, von dieser Vampir-Serie, Clan der Vampire.
Hast du das schon mal besprochen?
Bestimmt. Späte 80er, frühe 90er oder sowas. Ich weiß es nicht bestimmt.
So lange machen wir den Sneakpot noch nicht.
Ist eine alte Serie, gibt es nur eine Staffel, aber und sie sieht von der Optik halt fies, so weichzeichnermäßig wie Twin Peaks aus. Aber ist einfach gerade, was eben so diese Vampir-Clans angeht und so Vampirpolitik, ist es einfach, finde ich, das Maßgebliche und alles danach und davor stinkt irgendwie dagegen ab. Übrigens, wir haben doch mal in irgendeinem Urlaub so ein Vampir-Computerspiel gespielt, erinnert ihr euch noch?
Ja, erstes Jahr Lacanau,
glaube ich, wo wir, genau, so zu sind waren. Das basierte auf dieser Serie.
Oh.
Da hat man ja auch
Lust ableveln musstest.
Genau, ja. Und ja.
Also, wo du im Ozean standest und nichts funktioniert hat beim Surfen und du dann irgendwie erklärt hast, dass du jetzt +2 bei Rage hast.
Genau. Ja. Ja, genau. Das basierte auf Clan der Vampire. Ja. Was ich super fand, und was viel mehr, viel häufiger in Actionfilmen eingesetzt werden sollte, ich verstehe nicht, warum es nicht häufiger in Actionfilmen eingesetzt wird, Bodycount in Actionsequenzen. Bodycount, sagt euch das nichts?
Achso, die zählen selbst, meinst du?
Nee, die Musik, es gibt eine Band, eine Hardcore-Band aus den 90ern, mit einem Rapper Ice-T, sagt euch was, oder?
Ja, Ice-T sagt mir was, ja.
Genau, der war ja nicht nur Rapper, sondern der hatte eben auch mit einer Metal-Band zusammen eben so ein Hardcore-Ding in den 90ern, das war ziemlich erfolgreich und war das meiste auf dem Index, weil es halt, Cop Killer ist halt die erste Platte von denen. Und da ist so eins der bekanntesten Lieder ist halt hier verwendet worden, das ist im Bodycount. Was gibt's für ein passenderes Lied in so einem Actionfilm als das? Da habe ich jubiliert, als das kam.
Ja, vor allem, weil sie ja wirklich immer durchzählen, wie viele sie abgeschnitten haben. Weil es ja darum geht, wer hat die meisten und wie viel Geld kriegt man dafür.
Ja, es war super. Ach ja. Nee, es hat schon einiges Spaß gemacht. Und zwar war schon auch saubere Action. Also
ja, diese Szene, wo sie da mit diesen sowieso Brothers, die da mit ihrem Van anrücken, mit denen da kämpfen und ja.
Auch da gab es wieder so diesen Moment, wo es plötzlich so, wie du vorhin, so deep war, wo die sagen, ja, das so, und dann geben sie sich gegenseitig an und sagen, hier, ich hab die dicksten Eier, nee, ich hab die dicksten Eier, und dann gibt er plötzlich nach. Das ist irgendwie so eine ganz charmante Szene.
Ja, ja.
Und dann wieder nichts.
Ja, und dann diese beiden Hardcore-Kämpfer da etabliert, die irgendwie so wie so eine Rivalität mit ihm zu haben scheinen oder so. Das sind die Besten, irgendwie voll die Stars. Und dann machen sie da den einen Job miteinander und dann tauchen die einfach nie wieder auf. Also die kommen nicht irgendwie für den großen Endkampf zurück oder so. Jetzt haben wir die kennengelernt, jetzt kann man die nochmal irgendwas verwenden. So, nein, einfach weg. Warum etabliert ihr denn dauernd so Charaktere und lasst sie dann einfach wieder fallen? Ja, Was ist das denn?
Das ist komisch, gell? Der könnte so, es könnte noch mehr, aber nimmt's nicht wahr, ja.
Na, wer weiß, vielleicht kommt ein zweiter Teil, wo das dann alles plötzlich relevant wird und rund wird oder so.
Was ich noch ganz schön fand, war die Entwicklung von also diese Buddy-Entwicklung zwischen den beiden, weil das eben, also es fühlte sich für mich irgendwie organisch an, weil die halt am Anfang doch, ja, so wie das halt ist, also so, die konnten halt nicht miteinander und es war aber dann nicht, häufig ist das ja so, dass das dann so von einem Moment auf den anderen sind die dann die besten Kumpel. Und das war hier aber nicht so, sondern es war schon so, bleib mal auf Distanz und bleib mal im Auto und bepiss dich nicht. Und ja, am Ende ist klar, sind die dann irgendwie zusammengewachsen und so, aber so richtig, so beste Freunde sind sie halt immer noch nicht, gell? Also, also fand ich cool gemacht eigentlich.
Das war echt ganz gut eingesetzt, ja.
Ja.
Ich fand die Musik noch sau cool. Ja. Es waren halt so viele coole Lieder, vielleicht auch nur, weil es Lieder aus unserer Jugend waren und irgendwie, ach ja, stimmt, ja, genau. Kennst du noch und so. Aber was mich geärgert hat, war die Nachbarin. Ey, die war so scheiße. Die hat so schlecht gespielt. Die war so hölzern. Da in seinem Büro, er wohnt in der 20, sie wohnt in der 19. Und wenn er da so das erste Mal auf die trifft und so vermeintlich flirtet oder was auch immer, also das war so unfassbar hölzern. Das war, was ist denn das? Ist es hier Schultheater oder was? Also, oh Mann. Da dachte ich so, das, also ernsthaft? Und die wird ja auch.
Vielleicht sollte die so sein.
Nicht wirklich besser.
Nee, die wird nicht besser, das stimmt.
Ja.
Ach ja.
Tja. Ihr habt mich ein bisschen hochgequatscht, wir können Punkte geben.
Also mir hat das Spaß gemacht. Ja, der hat viele Chancen vergeben, aber insgesamt war das ein rundes Ding für mich und ich habe gelacht zwischendrin, ich habe mich gefreut, ich habe mich an der Action erfreut. Ich gebe dem 7 Punkte.
Ich gebe dem auch 7 Punkte. Es ist nicht 100% mein Genre. Ich glaube, in der Sneak oder wenn ich das mit jemand anders zusammengeschaut hätte, hätte ich wesentlich mehr Spaß gehabt. Irgendwie ist das so, diese Art von Film ist für mich schon so ein Gesellschaftsfilm, wo es dann einfach, wenn man so gemeinsam lacht oder mal so kurz so sich auf Sachen aufmerksam machen kann, dann hat der noch mehr, finde ich. Aber sonst habe ich mich auch nicht geärgert und habe die Zeit genossen, ihn zu schauen. 7 Punkte.
Sehr gut.
Ja.
Ich fand ihn auch schon richtig gut. 3,5.
Nee, ach nein, der hat schon Spaß gemacht. War das Bild bei euch auch so grainy, so dass der irgendwie so wie mit künstlichem Filmkorn belegt, sah der bei mir aus irgendwie?
Das ist mir nicht aufgefallen.
Ich hab's auf dem iPad geguckt, da ist mir auch nicht aufgefallen.
Gut, ich hab's tatsächlich auch die erste Hälfte, wo es mir so massiv aufgefallen ist, hier an meinem Desktop-Rechner geguckt, vor dem
mit 1,6 Milliarden Pixeln.
Nee, auf dem ja, hier 1440er Screen, also nicht 4K. Ja, egal. Ich fand den nett, schön, bunt, hat Spaß gemacht und ich sag mal 6,5 kriegt er schon auch von mir.
Na, da sind wir uns doch nahezu einig.
Das stimmt.
Jetzt kommt die spannende Frage, sind wir uns denn auch mit der Droge der Wahl einig?
Also, das bezweifle ich.
Habt ihr alle Blutkonserven irgendwo parat? Das war das Einzige, was getrunken wurde während des Films, glaube ich.
Das könnte stimmen, ja.
Christoph, hast du nicht aus dem Holland-Urlaub sowas, was irgendwie Blut heißt, so ein Wermut mitgenommen?
Wein, ja. Irgendwas. Blutwein, ja. Aber das ist ja eher klingonisch.
Der ist vermutlich auch schon hart lange durch.
Der ist lange ausgetrunken wahrscheinlich. Also ich wüsste jetzt nicht, wo er steht. Also ich bin mir sicher, dass ich den ausgetrunken habe. Ach so, nee. Aber das ist tatsächlich eine... es geht in die richtige Richtung. Ich trinke etwas, was ich mitgebracht habe. Aber halt nicht aus Holland, sondern aus Frankreich. Ich bin immer noch in meinen Frankreich-Wochen. Sie werden auch noch ein paar Wochen dauern. Ich trinke einen Tea Punch.
What?
Ja, da guckst du, ha? Und zwar,
jetzt bin ich schockiert.
Mit echter Katzenpisse?
Mit echter Katzenpisse? Und das ist gar keine Katzenpisse. Wir trinken immer nur die falsche. Also ich habe es noch nicht getrunken. Ich habe es nur dran gerochen, aber es riecht wirklich fantastisch nach Zuckerrohr, nach wunderbar frischem Zuckerrohr. Und das heißt Rum JM aus der Héritier Crassou de Medieu in Martinique mit 50 Volumenprozent, also genau richtig für einen Tea Punch. Und ich mache den Tea Punch auch genau, wie ich das dort kennengelernt habe, mit Zucker und mit Limette und Rum, aber eben kein Eis und auch kein Zuckersirup, sondern halt Zucker in Staubform. Genau, also sehr feinen, sehr melassehaltigen Zuckerrohrzucker und ich habe auch nichts abgemessen, sondern ich habe einfach mal so 1,5 Barlöffel Zucker und 2/4 Dingselchen, Limette und jetzt habe ich einfach mal mit Rum aufgegossen, so nach Gefühl, weil so haben die das dort auch gemacht. Und das Ganze war.
Du hast in Frankreich Tea Punch getrunken, tatsächlich.
Ja, ja, häufig. Häufig auch mit Calvados machen die den da, aber die machen ihn zum Teil auch mit Rum und ich habe ihn auch dort mit Rum getrunken und fand ihn auch gut. Also, vielleicht mag ich einfach keinen St. James, das kann sein.
Dann wird es nicht flashen.
Den JM hat das Lillian auch eine ganze Zeit lang gehabt. Anfang, also da, als ich da gearbeitet habe. Da hat Meier aber irgendwie gesagt so, na, richtig gut ist der nicht, den habe ich eher wegen der Initialen gekauft.
Ich habe dort im Supermarkt, also in so einem Großsupermarkt, in so einem französischen, hatte ich einfach die Qual der Wahl und habe dann, ich glaube, weil mir die Flasche gefallen hat und weil es 50% hatte, habe ich den dann genommen. Aber es war halt so ein mittelpreisiger, kein ganz billig und kein ganz teuer und ja.
Okay.
Und vor allem keinen, den ich kannte. Also ich wollte halt irgendwas, was ich noch nicht bei einem von uns gesehen hatte. Also kein St. James oder so.
Perfekt.
Weißt du, was ich jetzt sehr lustig finde?
Mhm.
Dass ich heute vollkommen ohne jeglichen Zusammenhang zum Film nur der Tatsache geschuldet, dass ich noch eine Limette, die langsam anfängt zu schrumpeln, in
auch
der Küche gefunden habe.
Trinkst.
Auch Tiefenstrinkst.
Nee, das gibt's ja nicht.
Und hier Rum Agricole von Martinique stehen habe.
Das ist ja unglaublich.
Ja. Aber meiner hat weniger Prozente irgendwie. Was ist in den 40ern? Ich kann das nicht lesen. Vorne ist eine 4. 46, 43, irgend sowas.
Krass.
Ganz ohne Zusammenhang zum Film habe ich
jetzt kommt's.
Heute Gummi Arabicum gemacht. Also hier Zuckersirup mit Gummi Arabicum. Und machen wir jetzt einen Daiquiri draus. Also weit weg bin ich auch nicht.
Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist großartig.
Ohne Absprache. Echt krass.
Ja, ich gehe mal schnell Eis holen und ihr fangt schon mal an, über Cleo zu sprechen und erklärt mir gleich, warum ich doch weitergucken muss.
Oh, da hast du etwa aufgehört?
Ja, wütend. Hör
doch alles auf.
Ach, okay. Jetzt, okay, geh mal Eis holen.
Dann müssen wir uns erklären lassen, warum er aufgehört hat.
Absolut.
Ja.
Müssen wir uns das
Cleo ist eine relativ neue Netflix-Serie, Miniserie. Ich hoffe, es bleibt eine Miniserie. Ich hoffe, sie machen nicht einen Aufguss davon. Und das handelt von einer von Yella heißt die oder Yella?
Ich Yella.
Weiß nicht. Yella Hase gespielte Stasi-Killerin, die kurz vor der Wende irgendwie durch irgendwas in Ungnade fällt und eingesperrt wird und dann halt ja so in Bautzen oder so sitzt, also so politische Gefangene.
Genau.
Und dann kommt die Wende und sie kommt raus und beginnt einen Rachefeldzug oder ein Rache- und Aufklärungsfeldzug, warum sie eingesperrt wurde, weil sie das nicht so genau weiß. Und das ist relativ erfrischend, aber schon auch blutrünstig erzählt. Wie hat uns das gefallen? Stefan.
Genau.
Mir hat das nicht viel Spaß gemacht. Ich fand sie.
Warum?
Ich fand sie unfassbar hölzern.
Echt?
Also.
Jella Hase, die ist halt so.
Ja, genau, die war halt genau Jella Hase,
ja. Ja, genau, vielleicht kann ich das nicht. Also das ist mir. Und dann war es halt irgendwie immer so das Gleiche. So, ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Folgen geguckt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie nach der Hälfte der ersten aufgegeben, sondern so, gut, die erste ist die Hinleitung, das, was du quasi erzählt hast. Und dann so. Ha, der könnte was damit zu tun haben. Okay, gehen wir hin, machen wir ihn kalt und reden vorher noch irgendwie mit 14 Leuten. Ich habe mich nach 12 Minuten in jeder Folge auf die Uhr geguckt und gedacht so, oh, erst 12 Minuten. Boah, ist das, also. Es zog sich, es war langsam erzählt. Sie spielt einfach wie so ein Pappkarton. Boah, ich, also, und irgendwie hatte ich da auch Spannung oder sonst irgendwas erwartet, aber ich fand es nicht mal aufregend oder nicht mal irgendwie so, wow, da ist irgendwie eine Fallhöhe oder so. Ja, pff, mein Gott, dann geht halt der Holzkarton kaputt. Ja, okay, dann Pech.
Also, boah, ist ja krass.
Es ist wirklich krass.
Und eigentlich ist ja so Thriller, Rache, Gedönse, das ist schon Sachen, die ich gerne gucke und auch Spaß dran habe. Also du hast es ja vorher auch so empfohlen.
Ja,
ich hatte null Spaß. Ich habe irgendwann gesagt so, boah, ich müsste heute Abend noch mal eine Folge davon gucken, aber ich glaube, ich leg mich auf die Couch und höre Podcasts. Das finde ich aufregender.
Also, es ist halt ziemlich deutsch, finde ich. Also es ist halt, es hat halt mit so amerikanischen...
Geht der Schenker nicht auf. Ah!
So amerikanischem Thrillertum hat das nicht viel zu tun, das stimmt.
Also was man, glaube ich, auch noch so, sagen muss, es hat so eine Ost-West- also dadurch, dass es halt unmittelbar um die Wende spielt, im damaligen Berlin viel und dann später auch noch ein bisschen in München und ein bisschen in der Nähe von, ich will das nicht spoilern. Und es geht dann am Ende der Serie auch noch raus bis nach Chile. Und
nach Mallorca geht's auch.
Mallorca, genau, kommt zwischendurch auch noch. Und,
das war die letzte Folge, die ich gesehen habe.
Die, wo sie da angekommen sind? Da sind ja mehrere auf Mallorca, glaube ich. Egal. Jedenfalls.
Sie war da schon länger ein bisschen.
Ja, genau.
Unfassbar lang.
Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wenn man das jetzt erstmal so hört, es hat einen komödiantischen Unterton. Also es ist ein ernstes Drama zum Teil, aber es hat einen sehr deutlichen komödiantischen Unterton.
Ich hätte eigentlich gedacht, dass es noch komödiantischer ist. Also gerade mit ihr als Hauptdarstellerin war ich überrascht, wie ernsthaft das ist.
Das kommt halt drauf an, woher du Jella Haase in Erinnerung hast. Wenn du sie
Fuck you Goethe halt als erstes, gell?
Ja, ich eben nicht. Also dass Fuck you Goethe auch Jella Haase war, wird mir immer erst als zweiter Gedanke klar. Ich erinnere mich immer an
Berlin Alexanderplatz.
Nee, Vier Könige oder wie das Ding hieß. Dieses Drama aus in so einem Psychiatrieheim und das ist halt super ernst.
Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Ja, Berlin Alexanderplatz ja auch. Die kann ja auch ernst, also.
Ja.
Aber sie hat halt auch immer dieses etwas kindlich-lakonische. Mhm.
Dann gibt's noch eine Figur, die wir noch nicht erwähnt haben, ein Westberliner Polizisten, der eigentlich bei so einem Betrugsdezernat ist und normalerweise irgendwie Hütchenspieler irgendwie am Kudamm fangen soll und der zufällig bei einem ihrer Morde zugegen ist, Zeuge wird, aber zu dem Zeitpunkt leider selber vollkommen betrunken ist und dann, wenn er das seinen Vorgesetzten erzählt, dann glaubt ihm immer keiner und die schicken ihn alle immer wieder, er soll wieder irgendwie Zigarettenmafiosis fangen oder so. Und er macht dann aber auf eigene Faust seine Ermittlungen weiter und die beiden begegnen sich dann im Laufe der Geschichte immer häufiger und sind auch ein Pol für viel von dem, also sozusagen ein Gegenpol zu ihr, wo sie sich dran reiben kann. Einer, der immer versucht, halbwegs noch so die Rechtsstaatlichkeit hochzuhalten und nicht Dinge zu tun, die verboten sind. Während sie mit ihrer Methodik von ich habe nichts mehr zu verlieren und außerdem bin ich ausgebildete Profikillerin halt so ein bisschen anders an ihre Probleme rangeht, als er das machen würde.
Ja gut.
Und dann gibt es da noch aus dieser Wende,
Sie ist halt nicht ganz klar, welchem Staat sie folgt. Also sie ist halt eigentlich noch ein Relikt der DDR und sieht sich halt eigentlich noch, oder es geht ja nicht nur ihr so, die sehen sich halt immer noch als Tschechisten, also als Angestellte der Stasi im Endeffekt, ne? Obwohl dieser Staat ja schon gar nicht mehr da ist. Was, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ob es so Leute wirklich gab, die halt da aus ihrer Rolle nicht rauskamen.
Stimmt.
Garantiert. Also
aber deswegen halt Thema Rechtsstaatlichkeit, ja, die fühlt sich halt nicht dem Rechtsstaat in irgendeiner Form verpflichtet. Also
sie fühlt sich dann irgendwann sowieso nur noch sich selbst verpflichtet, weil sie halt echt nur noch auf Rache sind und rauskriegen will, warum sie damals verarscht worden ist. Und dann gibt es noch eine sehr lustige Figur, diesen Mitbewohner, diesen Techno, wie heißt der?
Tilo.
Tilo.
Tilo, was ich schon ein bisschen lustig finde.
Großartige Figur.
Ja,
der zieht da irgendwie bei ihr in die Wohnung ein und ist eigentlich die ganze Zeit auf Droge und seine Mission ist Techno und er muss die Musik zu den Menschen bringen.
Ja, er ist ja ein Außerirdischer und ist nur auf der Erde, um Techno auf der Erde publik zu machen.
Da ist auch diese Szene, wo der Polizist und Tilo sich begegnen und eben die Mission erklärt mit dem ich bin von Sirius B. Das ist eine Sonne. Man kann nicht von Sirius B sein.
Das ist so gut.
Ich habe so gelacht.
Obwohl, ich muss sagen, ja, ich fand das lustig, aber das war da, wie bei vielen anderen Stellen auch, das war nicht glaubhaft, also dass dieser Polizist das weiß, dass Sirius ein Sirius B eine Sonne ist. Das ist also völlig unglaubhaft.
Warum? Also ich meine, in den 90ern gab es noch keine Exoplaneten, die haben wir erst vor sehr wenigen Jahren angefangen zu entdecken. Also insofern
ja,
ist also es alles hätte
vielleicht ein Quasar oder Nebel oder so sein können, aber
ja, das stimmt, aber also das, also ich fand einiges, also überhaupt was so Ost-West anging, hatte ich häufig das Gefühl, dass die eben zum Teil Wissen haben, was halt erst viel später so im üblichen Wissen angekommen ist und was halt da noch gar nicht Thema war. Also, ich glaube, ich habe mir nichts dazu aufgeschrieben, aber es war so, also mir ging es häufig so, dass ich das so, hä, das kann überhaupt nicht sein oder das ist irgendwie nicht plausibel, dass die darüber reden oder dass die, ich hatte manchmal sogar das Gefühl, dass Dinge zu sehen sind, die in der Zeit noch nicht waren. Also das war, ich weiß nicht, ich fand, also oder zum Beispiel diese Tapeten, Ich meine, Bob, du warst ja auch schon im Osten. Also ich habe einen anderen Osten kennengelernt. Ich habe keinen Osten kennengelernt, der so extrem geil, stylisch nach Klischee-70ern aussieht und wo ja, in jedem Zimmer eine andere geile Tapete.
Du meinst das Haus von dem Opa?
Ja, genau.
Ja, das
war, ja, man könnte argumentieren, der war hat eben zur High Society in der DDR gehört, der konnte sich eben andere Tapete leisten. Aber also das fand ich, da war es halt ja so 70er-Ostalgie-Kitsch und war halt eben keine echte Ostalgie. Es war halt
also, ja,
70er-Kitsch eigentlich.
Ich bin da ein Stück bei dir und ein Stück nicht. Also ich gebe dir zu, dass dieses Haus, das war so bunt. Das war aber, glaube ich, dann ein Set, was relativ in der Mitte erst so richtig zum Tragen kommt, wenn sie da dauernd sind. Und das passte dann halt auch dazu, dass zu den Bildern, die da inszeniert werden sollte, wenn dann der halbnackte Thilo da auf dem Sofa liegt, dann musste es halt einfach diese Tapete
ja,
haben.
Ja, das sah super aus, keine
damit dieses
Frage.
Bild so aussieht. Und Kitsch ist natürlich generell ein Thema. Also die Serie ist unfassbar dick aufgetragen. Wie Stefan sagte, irgendwie sowas wie, hast du das Wort Overacting gesagt? Ich weiß es nicht, aber so in die Richtung geht's.
Ich habe eher vorhin Pappkarton oder Holzkiste gesagt.
Hölzern, ja.
Hölz, ja, also es ist vieles enorm dick aufgetragen. Auch diese chinesische BND-Agentin, großartig auf die Nase.
Auch die Chefin.
Die Chefin, BND. Ja. Alle sehr, sehr dick aufgetragen. Aber ich finde auch, was das Production Design angeht, DDR gut eingefangen, nicht in diesem Haus mit diesen Tapeten, aber beispielsweise bei ihrem Führungsoffizier zu Hause mit seiner hochschwangeren Frau. Wenn du da einfach mal in den Hintergrund geschaut hast dir die Küche angeschaut, hast dir das Bad angeschaut, also so normale Räume irgendwie, die Wohnung, in der sie am Anfang gewohnt hat und die Wohnung von ihm damals, als er noch mit ihr, als er noch wirklich aktiv die Führungsoffizier gewesen ist. Ganz viele Dinge im Hintergrund, wie Berlin aussah, wie West-Berlin aussah, wie ich zumindest West-Berlin unmittelbar nach der Wende kennengelernt habe. Vorher habe ich es ja nicht gesehen als DDR-Bürger, aber so unmittelbar nach der Wende habe ich es ja gesehen, 89, 90. Dieser Eindruck, dieses Look and Feel, was da so rumsteht auf dem Küchentisch, und was für Möbel, wie wahllos die Möbel teilweise nicht zusammenpassen und so, weil du halt nicht irgendwie nach der Designlinie beim IKEA und dann kaufst du halt alle irgendwie aus dieser einen Reihe und dann stellst du dir das unter dein Wohnzimmer von Möbeln voll, die irgendwie geschmackvoll zueinander passen, sondern du hast halt das vielleicht eine Schrankwand gekauft damals in der DDR, die hat dann so eine ganze Seite voll gemacht und die war natürlich aus einem Guss, aber im Zweifel hattest du halt auch in der Küche irgendwelche Möbel rumstehen, die das eine hast du daher, das andere hast du daher, das passt alles nicht zusammen und es steht da halt so belanglos nebeneinander.
War das nicht im Westen auch so? Hattet ihr nicht
wahrscheinlich
Freunde, wo ihr früher, also du dann nicht, Christoph, wo meine Grundschule zu Besuch war und dann ist irgendwie überraschend zusammengestellt war?
Ja, das schon, aber der Bob hat schon recht, im Westen war, also ja, es haben nicht alle bei IKEA gekauft, aber ist jetzt nur ein Beispiel und man ist früher schon irgendwie in ein Einrichtungshaus gegangen und hat da Dinge gekauft, die zusammenpassen, das ging halt im Osten nicht. Also deswegen denke ich schon, dass im Westen die Einrichtung häufig mehr zusammengepasst hat. Ja, gebe ich dir recht, da hatte der Film was, oder die Serie was, das stimmt.
Und auch so die Art, wie so auf der Straße, also ich fand tatsächlich, es wurde immerhin mal Trabi und Wartburg gefahren und eben, es wurde mal Wartburg gefahren, ja.
Ja, stimmt.
Wenn Westfilme irgendwie das normalerweise so ein Thema aufgreifen oder amerikanische Produktionen oder so, dann nehmen sie mal ein Trabi, weil da haben sie was von gehört, dann fahren sie mal Trabi. Und damit es nach Osten aussieht. Und das war halt nicht, das Stadtbild war zwar von Trabis geprägt, aber da gab es auch den Wartburg, da gab es den Lader und die Bonzen fuhren Citroën oder Volvo. Und das war alles drin. Die fuhren ja, wirklich Citroën und Volvo und eben nicht VW oder sowas, weil die fuhren eben nicht VW, die fuhren Citroën oder Volvo. Das war halt so. Warum? Keine Ahnung, aber es war so. Das passte, das war stimmig. Da hat jemand hingeguckt, wie das gewesen ist. Und ja, es ist alles sehr dick aufgetragen, also es ist ein bisschen kitschig. Und dieser behängte, was, Jürgen Prochnow oder wer war das?
Der Wolf aus Wolfs Revier.
Ach Gott, ja.
90er Jahre
Krimi, den ich
mit meiner Oma immer geschaut habe. Ja, hat schon was Ähnliches irgendwie.
Genau, der natürlich fies overacted hat die ganze Zeit. Ja, klar. Und
der auch zu alt ist, ehrlich gesagt. Also bei dem hat man richtig gemerkt, so wie bei Peter O'Toole in Troja, so alte, ehemals gute Schauspieler, die dann, wenn sie alt sind, so krass overacten, dass es irgendwie immer ein bisschen peinlich ist und so. Ist immer ganz, ganz nah am Weinen und ja, ich weiß nicht, ja.
Auch die
alten Männer
sollten
vielleicht auch nicht mehr
schauspielen. Die hochschwangere fand ich schlecht geschauspielert. Also, oh Gott.
Ja, natürlich war die, das war halt eine Karikatur und das war doch lustig. Also
ja, aber auch schon, als sie noch nicht, also auch vor, jetzt, wie formuliere ich das? Du weißt, was ich meine. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen.
Ja, ja.
Fand ich sie auch schon schlecht und ich konnte es nicht greifen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ist diese Schauspielerin schlecht, ist so furchtbar. Hinten raus ging es dann besser, aber
du meinst diese Eifersuchtsgeschichten?
Ja, das war, also die hatte ja so einen russischen Akzent irgendwie, die hieß Anja, glaube ich.
Ja.
Polnisch, ja, stimmt, die hat immer irgendwas mit Kolova, aber dann hat sie auch irgendwie so ein bisschen gesprochen, als ob sie Russin ist. Und die ging mir nicht runter. Die fand ich ganz furchtbar. Und die Krönung war dann, als sie das Baby bekommen hat am Schluss und kriegt das Baby und die Jella Hase-Figur hat das Baby in der Hand und sie hat noch original den exakt nach oben stehenden dicken Prothesenbauch.
Ja, ja, genau.
Und das Kleid gemacht haben. Und dann hat sie das Baby schon auf dem Arm und ist das schon am Stillen und alles. Und dieser Bauch ist immer noch genauso prall.
Nachgeburt scheint noch drin zu sein.
Ja, nee, das Baby scheint auch noch drin zu sein. Oder noch zwei Fußbälle oder ich weiß nicht. Es war grotesk, diese Szene.
Das Zwillingsgeschwisterchen.
Ja, keine Ahnung. Also da war ich wirklich, das Baby war natürlich, als es rauskam, sofort sauber und trocken.
Ja,
und trockene
klar,
Haare.
Wunderschön.
großartig. Gut, aber es war Kleinigkeit. Chinesen fand ich super. Also ich
fand ich auch super.
Ich hatte da ganz viel, was ich mochte.
Ich fand ein bisschen komisch, diese Traumsequenz, die da im letzten Drittel kam. Weißt du, was ich meine, oder?
Es war eine ganze Folge, die quasi so Flashbacks.
Oder
eine
ganze Folge. Waren. Ja, genau, so, wo sie praktisch in diesem riesigen Haus, in diesem komischen, in dem Garten immer saß mit ihrem Großvater und mit dem eben die Vergangenheit irgendwie ausdiskutiert hat und
das war im Grunde wie so, komisch. In der Sherlock-Serie hätte man es ihren Memory Palace oder sowas genannt.
Ja, ja, genau.
Das dadurch wirkte das wie ein Bühnenstück in dem Augenblick.
Ja, total. Ja, richtig, auch in dem Haus, gell?
Wo ja, in dem
ganz
Haus.
Leere Halle und in der Mitte dann so wie so ein Zimmer eingerichtet auf so einem Teppich.
Ja, nur ein Teppich und ein Esstisch und da sitzen sie dann
genau,
und essen
nur
in dieser riesigen
leeren Halle überhaupt. Ja, ja.
Ja. Und das rein optisch fand ich es toll.
Ja,
inhaltlich
klar.
Hat mich die Folge ein bisschen, also die fand ich die schwächste von der ganzen
exakt.
Staffel.
Ging mir genau.
Aber, optisch war sie.
So, oh ja, kommt mal voran. Aber ja, ist toll, was ihr hier zeigt und so. Ich verstehe, was ihr meint, aber mich langweilt das. Ich will hier sehen, wie die Leute umbringt, wie die Leute in die Luft sprengt. Und das fand ich so lustig.
Und noch ein paar Kugelfische ausnimmt, um irgendwelche guten Waffen zu bauen.
Mir hat es Spaß gemacht. Anders als dem Stefan.
Ja, nee, mir irgendwie.
Ich habe lustigerweise, mir hinterher zwei YouTube-Videos mit so Bewertungsreview-Kram angeguckt. Und eins davon hat voll in deine Tröte gepustet, Stefan. Kam am Ende dann zwar noch zu einem versöhnlichen Fazit, wo es auch hieß, wenn man nicht das Falsche erwartet, dann kann man damit auf eine trashige Art und es sei eine Trash-Perle, die nicht so gemeint sei, war dann so das Fazit. Wo ich nicht mitgehe, weil ich glaube, das ist genauso gemeint, wie es da ist.
Ja, ja.
Aber das am Anfang war es nur Gemecker in diesem Video. Ich will jetzt auch gar nicht den Kanal, ich weiß den Kanal auch gar nicht mehr. Und dann habe ich noch was Zweites geguckt. Das war ein Amerikaner, der das wohl bewertet hat. War ein englischer Kanal. Und der war total geflasht. Der fand das total großartig. Und hat
ja,
auch ganz viele...
Von den bunten und von den Farben wahrscheinlich. Ich mein,
nee, und auch von dem... ich glaube, weil er Brüste zu sehen waren, hat er den auch weggehauen.
Es war halt europäisch.
Ja, es war europäisch, genau. Das hat er auch nicht aufgehört zu betonen. Und an dem Review, da war ich mehr dabei, weil der hat sehr viel darüber.
Brüste gut
fand. Nein, jetzt nicht wegen der Brüste. der hat so über das dass es ein bisschen cheesy ist und dass es aber halt
ist aber bewusst cheesy. Ja.
Wenig Action. Diese Figur von Uwe haben wir noch gar nicht erwähnt. Dieser andere Auftragskiller.
Der mit der Brille.
Ja, der. Der mit dem Anger-Management-Problem.
Ja, der ist saugut.
Der ist ja so drüber, die Figur, aber so gut, immer wenn der zu sehen ist, wird's lustig. Also es wird spannend und es wird lustig, weil der so truff ist, der Typ. Das fängt ja schon in der ersten Folge, wo der in dem Trabi wartet und diesen Polizisten, diesen Verkehrspolizisten, der ihn wegschicken will, fast schon anbeißt oder was auch immer. Da weiß man dann schon so, da ist der Ton gesetzt, wie Uwe drauf ist und Uwe bleibt über die ganze Serie so. Ich mochte die Uwe-Figur, auch wenn er ein Psychopath sondersgleichen ist.
Stefan, die Szene im Café International hast du nicht mehr gesehen, oder?
Nee, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Aber ich übrigens ein paar Mal drin in meiner Kindheit.
Ich leider nicht. Ich war ja auch bisher noch fast nicht in Berlin, außer zum BCB. Was mir aber aufgefallen ist, das sieht total aus wie im IG Farbenhaus in der Mensa.
Echt?
Nur halt mit besserer Aussicht. Ist IG Farben mit besserer Aussicht.
Ja, du guckst auf eine sehr große Straße, aber na gut, okay.
Ja, bist halt hoch oben. Aber diese Holzvertäfelung und so dieses Gefühl, wie das da ist.
Nee, du bist nicht hoch oben. Das Café International ist nicht so wahnsinnig hoch. Ist ja eine Etage oder so. Nee, ist nur so ein Doppel-Dreifach-Stockhaus mit einer großen Glasfront oben.
Ja, aber irgendwie bist du oben. Und eben ja. Ein großer Glasfront. So. Ja, aber fand ich sehr cool. Gibt's das noch?
Ach so, übrigens, das Gebäude steht noch. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich war da in der Ecke war ich echt lang nicht mehr. Da war ich früher oft, das ist auf der verlängerten Frankfurter Allee in der Nähe vom Alexanderplatz. Ist wahrscheinlich noch Frankfurter Allee, heißt sie da wahrscheinlich sogar noch.
Ja, die heißt noch so.
Nee, ich meine jetzt, ich weiß nicht, ob die da einen anderen Namen hat in ihrem letzten Abschnitt, da bin ich jetzt nicht sicher, aber ist auch egal. Es spielte ganz viel übrigens in meiner alten Hood, wo ich aufgewachsen bin. Also zum Beispiel Mielkes Beerdigung, der Friedhof, da ist er tatsächlich beerdigt, auf dem wo diese Trauerfeier stattfand. Allerdings ist seine Trauerfeier in Wirklichkeit nicht so pompös abgelaufen. Das war relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Boom. Vor allem halt in einem anderen Jahrtausend. Also er ist halt viel, viel später erst gestorben.
Ja, da sind viele kontrafaktische Sachen.
Wenn sie irgendwelche Leute umlegt, die halt fiktiv sind, ist ja okay, aber wenn er Mielke kommt, wo ich dann halt die ganze Zeit sage, ja gut, aber Mielke kann sie nicht umlegen, weil der ist halt viel später gestorben. Und dann legt sie ihn um. Also, genau so, was ist denn jetzt los?
Spoiler doch nicht alles.
Naja, komm, kann man doch machen. Sie legt ja eh jeden um. Also, aber sogar Mielke. Also, ich weiß nicht. Also, es hat mir nicht so gut gefallen, dieses
Konzept. Ich fand das lustig. Mielke ist in Wirklichkeit nicht in einem Sarg beerdigt worden, sondern in der Urne. In einem der Urnenfelder, wo glaube ich auch meine Oma liegt, also zumindest irgendwie nebendran. Aber auf diesem Friedhof war ich als Kind sehr, sehr oft da, habe ich meine erste Freundin geküsst und so weiter. Also wir haben da lustige, ich habe da lustige Erinnerungen an diesen Friedhof, wo die ganzen Sozialistenbonzen liegen und halt auch mein Opa und mein Onkel und meine Oma und was weiß ich nicht, wer noch alles. Und auch sonst.
Moment mal, dein Opa gehört zu diesen Sozialistenbonzen oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder?
Nein, das definitiv nicht. Mein Opa ich glaube, er hat das opportunistisch genutzt, aber das führt jetzt zu weit, wenn ich das ausführe. Aber dieser ist halt ein großer Friedhof, der hat halt vorne diesen sozialistischen Ehrenmal-Kram vorne dran. Und hinten dran ist es halt ein großer städtischer Friedhof, wo halt auch ganz viel Zivilisten halt einfach
liegen. Normales Volk.
Ja, da liegen vorne auch Rosa Luxemburg und Liebknecht und so Käse. Also da ist
die ganzen Bonzen haben da aber immer noch ihre Luxusgräber und.
Mielke selbst ist anonym in einem Urnenfeld bestattet. Also der hat einfach den Urne in der Wiese vergraben. Da gibt's keinen Stein dazu. Wo Honecker ist, weiß ich nicht.
Nee, aber gar ich meine von wie heißen denn die Geschäftsführer, die davor waren?
Ich glaube, Walter Ulbricht und so liegt da auf jeden Fall noch, ja. Also ich, für die einzelnen Namen mag ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, aber der Friedhof in Lichtenberg, Frösfelde, kann man mal hinfahren. Also ist halt nicht Innenstadt, ist jetzt nicht da, wo die Touristen üblicherweise rumhängen, aber dieses Ehrenmal da kann man sich mal angucken. habe ich vor ein paar Jahren mal wieder gemacht, als ich mal wieder in Berlin war. Habe es meiner Frau mal gezeigt, einfach weil es ist halt so ein Stück Geschichte. Es wird dann in so Filmen auch immer verwendet. Und es gehört halt zu meiner Kindheit, weil es halt der Friedhof ist, wo meine Oma immer die Blümchen auf dem Grab ihres Mannes, meines Opas gepflegt hat. Und dann sind wir da immer dran vorbeigelaufen. Das heißt, es war für uns immer präsent. Und dann sieht man es halt immer so Filmen wieder. Ja. Und auch sonst, ich fand in dem Film, dass, in der Serie, dass so Locations realistisch benutzt wurden. Wenn da behauptet wurde, die sind auf dem Kudamm, dann war das ein Shot vom Kudamm. Wenn die behaupten, sie sind auf diesem Sozialistenfriedhof, dann sind die auf diesem Friedhof. Wenn da behauptet wird, sie sind in Mallorca in einem Dorf irgendwo in den Bergen, dann war das Valdemossa in den Bergen. Dann,
ja,
wenn sie behaupten,
stimmt,
sie sind in Porto Soyer, dann sind sie in Porto Soyer gewesen. Und das,
aber einmal, wenn sie am Telefon ist.
Ja, dann sitzt sie vor der Kathedrale in Palma und dann ist sie wieder
zu genau.
So schnippschnapp, da sah aus, so, ich weiß nicht.
Exakt, das ist mir auch aufgefallen.
Nee, da war sie wieder in Valdemossa, dann saß sie wieder in Valdemossa im Café.
Ja, genau.
Aber das, okay, geschenkt, aber so, sonst, es war greifbar. Und diese Finca auf Mallorca, die sah aus wie eine Finca in Mallorca und nicht ein Landhaus irgendwo in Castrop-Rauxel, wo man dachte, dass man das mal drehen könnte. Ja. Sondern, das machte das so. Ich weiß nicht, ob die chilenischen Sachen auch in der Atacama-Wüste gedreht waren, aber ich würde es vielleicht hoffen, dass es so ist, das kann ich nicht beurteilen, da war ich noch nie. Aber hier waren viele Orte und Plätze, wo ich schon mal gewesen bin und das fand ich gut, dass das realistisch war. Ja. Also ich mochte die auch, mir hat die viel Freude gemacht, aber die berührt natürlich ein Stück, ich weiß jetzt nicht, ob Ostalgie das richtige Wort ist.
Ja.
Die triggert ein Stück persönliche Geschichte bei mir, weil ich die Wende halt miterlebt habe, in Berlin miterlebt habe. Und ich hatte keine Stasi-Killerin zur Freundin und auch keine irgendwie in der Familie.
Denkst du?
Ich hatte Stasi in der Familie, definitiv hatten wir das, aber
die erste Freundin auf dem Friedhof, pass auf, das war die Stasi-Killerin.
Nee, die war, wie alt waren wir denn da? 14.
Die ist dann 12, irgendwann verschwunden, 13. Ich weiß nicht, wo die hin ist.
Nee, aber wir haben tatsächlich immer auf dem Friedhof rumgehangen. Also wir sind nicht durch den Haupteingang rein, sondern irgendwo seitlich über den Zaun. Aber wir hingen dann da immer hinten irgendwo rum. Wir haben auch mal einen Schädel gefunden, aber es ist für das alles zu weit.
Klingt gut.
Von Milke?
Vielleicht.
Nein.
Nein, Milke ist erst in diesem Jahrtausend gestorben.
Genau, sehr unwahrscheinlich.
Boah, ja.
Ja, nee, ich fand's schön. Mir hat's gefallen.
Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man, also, dass Stefan jetzt so das hatet, hätte ich nicht erwartet.
Hätte ich auch
nicht. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass einen das irgendwie auf den falschen Fuß erwischen kann und dass diese Cheesiness einen rauswirft und man dann das alles nicht will.
Schon auch.
Ja.
Verstehe ich auch, ja. Naja, ich hoffe, sie machen keine zweite Staffel, weil das, obwohl bei Deutschland 1985 hieß es, glaube ich, gab es ja auch drei Staffeln und daran hat es mich auch ein bisschen erinnert, muss ich sagen, ist ja auch eine ähnliche Story. Und das war gar nicht so verkehrt, die anderen Staffeln. Also man kann das schon machen, man könnte da, aber ich hoffe, sie machen es nicht. Weil
also die letzte Szene, ich will jetzt nichts spoilern, mit dem blutigen Typen im Wartburg. Hm. Das stimmt, deutet ja schon drauf hin, oder?
Sehr,
dass sie sich zumindest alles offen halten wollen.
Mhm.
Und das hat mich geärgert.
Ja.
Also da dachte ich so, warum denn? Das war doch fertig erzählt, warum macht ihr das jetzt? Aber dann müssen sie das noch machen, wahrscheinlich, um wieder alles auf Null zu stellen und auf Null, ich meine, Milke ist tot, aber keine Ahnung, wo das dann hin.
Margot Honecker lebt noch. Oder?
Die lila Hexe, meinst du?
Kann jetzt gar nicht sagen. Oder hast du die auch umgenietet? Nee, ich glaube nicht.
Nee, nee, das war dann jemand anders. Vielleicht. Ja. Hast du diese Szene mit Amerika verstanden am Schluss? Die habe ich nicht.
Mit Amerika?
Das war mir. Naja, egal. Das können wir jetzt nicht on air diskutieren. Gut. Also, von mir Empfehlung. Gucken. Und wenn ich mal eine Serie in einer Woche durchbinge, also hey. Du hast mir letzte Woche von Cleo erzählt und ich habe es fertig geguckt, jetzt 8 Folgen.
Ja, schon krass, ja.
Niemals. Ja, dann schau doch mal bis nächste Woche Vikings Valhalla, weil das werde ich nämlich nächste Woche besprechen.
Not gonna happen. Ich bin im Urlaub.
Schon wieder? Mann, oh Mann, oh Mann.
Das ist unglaublich.
Dauernd im Urlaub.
Das muss sein. Ich fahre in die Berge.
Oh, das
ist ja ein Wochenende, das ist nicht weiter spektakulär.
Wir wissen es schon. Ich wollte es jetzt dramatisch lassen und dann bist du nächste Woche doch spontan aus dem Urlaub wieder da oder du hättest dich von Fernen zuschalten können und
von Frage ist doch, Bergen ob mein Auto die Strecke durchhält oder ob ich meinen Laserthermometer brauchen werde. Das ist doch die spannende Frage.
Vergiss das Laserthermometer nicht.
Ist im Handschuhfach, alles bereit.
Oh Mann.
Ich werde am Wochenende ein bisschen Cocktails machen auf einem halbrunden Geburtstag meines Schwiegervaters.
Oh.
Was ist denn ein halbrunder Geburtstag, wenn man irgendwas mit einer 5 finden wird?
75, ja.
Okay. Ja, 75, das ist ja ein Dreivierteljahrhundert, das kann man, also da würde ich,
das ja, schon kommt auch,
feiern zu da kann man auch schon mal sich ausziehen bei der
Bar. Er hat mir heute auch vorgelesen, oder er hat uns vorgelesen, wer alles kommt oder wer eingeladen ist und wer kommt.
Bürgermeister?
Das ist so unterteilt in Familie, Freunde und Politiker.
Okay.
Und wer hat das irgendwelche Auswirkungen? Dürfen die einen früher ans Buffet oder so?
Weiß ich nicht, wenn wir sehen. Übrigens, ich habe ihm auch vorgeschlagen, dass bei den Politikern noch jemand fehlt, weil er hat nämlich eine Einladung, jetzt muss ich arg aus dem Nähkästchen plaudern, er hat eine Einladung bekommen neulich von, auf dem Briefumschlag stand als Absender die Präsidentin oder irgendwie Freistaat Bayern, die Präsidentin war der Absender, also Ilse Aigner halt. Und drin eine ist das Einladung.
Ist die Präsidentin? Warte kurz.
Ja, was ist die Präsidentin in Bayern? Vom Parlamentspräsidentin.
Ach so, ah okay.
Ja. Oder irgendwie sowas, gell? Keine Ahnung. Ja, irgendwie, ich glaube Parlamentspräsident. Das ist das, was eine Frau in Bayern erreichen kann, das höchste Amt. Das war auch vorher schon eine Frau, die Barbara Stamm, und jetzt ist halt die Ilse Aigner. Gell? Das ist so, da schiebt man halt die Frauen immer ab, weil Ilse Aigner hätte ja theoretisch auch Ministerpräsidentin werden können, gell? So von dem, was in der Vorgeschichte war und so.
Vielleicht sogar besser als der aktuelle. Also vielleicht, da hat niemand was erstellen oder so. Könnte ja sein.
Er will jetzt Windräder in den Wald bauen, also immerhin.
In den Wald? Jeden Fall
in dieser ein,
also, was ist das denn?
Don't go there.
Okay, aber also sie wollte Ilse Aigner einladen.
Genau, also ja. er hat eine Einladung bekommen von Ilse Aigner und zwar nach Bad Kissing, was überhaupt nicht nah ist von hier. Also es ist irgendwie, da fährst du weit eine Stunde. Ja, schön, klar, so ganz tief in der Rhön. Und es steht drauf als Programm irgendwie so 19 Uhr Einlass oder so. 19.30 Uhr Begrüßung durch die Präsidentin und 20 Uhr Buffet. Ja, mehr steht nicht drauf. Ja, also nicht irgendwie, also es gibt überhaupt keinen Anlass. Es ist,
ich wollte gerade sagen, es steht nicht drauf, warum oder wie?
Und er ist halt persönlich eingeladen. Ja, also es steht halt sein Name auf dem Umschlag. Es steht nicht drauf irgendwie dritter Bürgermeister oder so oder Vorsitzender Johanneszeigverein, ja, also vom Kindergarten oder so, oder irgendwas. Also es ist völlig unklar, warum er eingeladen ist. Und es ist auch unklar, ob es da irgendein Programm, ob irgendjemand eine Rede hält, irgendwas, über irgendwas, keine Ahnung.
Ich habe gerade Cleo gesehen und ich würde sagen, das ist eine Falle, also ganz eindeutig.
Ja, er ist auch ein bisschen sauer, weil er sagt so, es geht doch nicht, so eine Unverschämtheit, so wenn dahin zitiert, wissen wir überhaupt nicht warum.
Hinzitiert? Zum Abendessen eingeladen, also bitte.
Ja, aber ohne Frau auch, gell? Es steht nicht dabei irgendwie mit Begleitung oder so. Also ganz seltsam, ganz strange. Und da habe ich vorgeschlagen,
biete ja, ihm doch dann an, ihn zu fahren und dann kannst du draußen mit den Chauffeuren abhängen und das Essen von denen genießen.
Das kann man
weiß. Fahr mit dem dritter Bürgermeister von.
Fährst du bitte mit dem Elektroauto Bad Kissing bis von euch ungefähr sind so 85 Kilometer, habe ich gerade rausgefunden.
Ja, ist das okay. Aber das fährt man echt lang. Also ich kenne es von früher. Ich bin ja früher immer ins Kloster gefahren, das ist da ja um die Ecke. Da fährt man echt lang durch die Pampa. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, er könne doch jetzt auch die Präsidentin einfach noch einladen zum Geburtstag. Dann kann die mal kommen. Und er soll auch nicht schreiben, um was es geht. Soll einfach sagen, hier Präsidentin, am Samstag hier einfinden.
Zack, zack.
Zum Abendessen. Genau, zack, zack.
Genau, ab 22 Uhr Drinks und hartes Betrinken und Nagestanzen.
Genau, so in der Art. Aber meine Frau erheitert sich da schon seit Tagen darüber, über diesen Absender, dass bei dem Absender nur steht Freistaat Bayern, die Präsidentin. Wahrscheinlich, damit sie die Umschläge dann bei der nächsten Präsidentin auch noch verwenden können und schon bei der vorherigen verwendet haben.
Das sind vielleicht immer noch die, die sie für die erste bestellt haben.
Wir haben uns auch gefragt, ob ein Brief, den man nach München schickt, wenn man nur draufschreibt München, Freistaat Bayern, die Präsidentin, ob das auch ankommt. Ich gehe davon aus eigentlich, oder?
Ja, müsste ankommen. Du hast mir doch mal einen Brief geschickt irgendwie. Stefan Giesbett, Kapitän zur See, irgendwo in den Bergen, Hofheim. Zack, mehr nicht. Ich glaube, sechs Hofheim.
Ja,
okay, kam an.
Ja, stimmt.
Kapitän.
Stand da drauf, weiß ich noch ganz genau.
Ja, stimmt, weiß ich noch. 20 Jahre her.
Mindestens, ja.
Tja.
Man sollte öfter so unsinnige Postkarten schreiben.
Und hier schafft der UPS nicht, das Haus zu finden seit Tagen. Also ich.
Aber lass uns halt in einem anderen Haus steht. Ist ja auch schwierig bei euch.
Ja, wir hatten einen Abholauftrag beim UPS, dass die hier antanzen sollten, um was mitzunehmen. Das war nicht unsere Idee, das war die Idee eines Versanddienstleisters, die hierher zu schicken. Und nicht eines Händlers, die hierher zu schicken zum Aufsammeln von einem Objekt. Und UPS einfach nicht gekommen. Einfach kommentarlos nicht gekommen. Und dann haben wir da angerufen und dann denen gesagt, die sind nicht aufgetaucht, was ist denn los? Und so, ja, ist ja auch nicht, keine Ahnung, steht nichts im System, hat vielleicht den Eingang nicht gefunden oder so, schreibt dann nochmal rein, dass morgen nochmal kommen soll. Zwischen 8 und 13 Uhr. So, okay, ich sehe, geil, 5 Stunden Fenster, super, danke. Zweiten Tag, wieder nicht gekommen. Kommt einfach nicht. Fertig aus. Was ist denn das?
Sehr gut.
Ja. Tja.
Ich hoffe, DHL ist da besser drauf, weil von denen erwarte ich morgen noch Spirituosen für das Wochenende.
Ja, sowas kann auch spannend werden. Ich bin mal bei der Nichtlieferung noch zur Fego gefahren und habe da irgendwie Spirituosen improvisiert. Ja, du denkst dir so die schönen Drinks aus, abgestimmt auf die geilen Spirituosen, weißt genauso, ja, so passt das. Und am Schluss stehst du dann irgendwie da mit Havana Club und irgendwie
P2 und 6 Flaschen billigen Wodka.
Nee, das passiert nicht. Dafür habe ich zu viel noch in Reserve. Nee, aber Rosensirup brauche ich neuen. Das ist und der ist schlecht zu substituieren. Also
notfalls habe ich noch. Also warte mal. Gut,
also ich habe hier noch ein bisschen. Ich habe hier noch ein bisschen.
Wann ist die Party?
Haarshampoo mit Rosenduft. Das schmeckt genauso.
Christoph, die ist Samstag, gell?
Ja.
Ich krieg am Samstag Besuch aus deiner Gegend und die fahren um 19 Uhr hier los. Also wenn alles schief geht, kann ich das dir mitgeben.
Nee, das ist zu spät, weil das soll irgendwie am Nachmittag, soll das als Aperitif.
Könnt ihr das auch erklären?
Ich habe auch noch nicht so ganz durchgeplant. Nee, ich finde das ist doch interessant. Ich möchte nämlich Brooklyn Lamps als Royal-Variante im Sektempfang anbieten.
Mit Champagner oder Sekt aufgießen.
Ja, genau. Ich habe nur heute gesehen, dass mein Schwiegervater sehr unterschiedliche Schaumweine hat. Sehr unterschiedlich frisierende. Nee, wie heißt das?
Mussierende.
Ja.
Aber frisieren kann man die sicher auch.
Massierend, alles.
Wenn man beim Schaumwein die Haare abmacht. Das
ist halt italienisch, ist dann frisierend.
Ach so, verstehe.
Ja, ich glaube, er war so hier, wie heißt der französische? Cremant war dabei und noch irgendwas anderes Gutes und dann aber auch Frisante. Ich dachte so, das ist doch
sehr Frisante.
Sehr, sehr weit voneinander entfernt, was die Menge der Bläschen angeht. Mal gucken. Ich werde mich erstmal an den Cremant halten, glaube ich.
Kannst du sie nicht alle einfach zusammen in ein Dings reinschütten und dann von da aus.
Sehr schön. Ich kann es auch als einen Eimer und jeder kriegt einen Strohhalm. Gute Idee.
Gute Idee.
Ja, wenn die Präsidentin kommt, kriegt sie den längsten Strohhalm natürlich. Genau. Damit sie von überall im Garten auch noch drauf zugreifen kann.
Nee, das ist da, wo du auch schon mal bei einer Hochzeit Catering gemacht hast von meiner Schwägerin. Gleiche Location, ja.
wo wir die Party spontan unterbrochen haben, wo wir das Licht ausgeschaltet haben und die Band, den DJ.
Ausgeschaltet ist gut, du meinst den Kurzschluss? Ja.
Weiß nicht, also ich weiß nicht, was da passiert ist.
War wohl feuchtfröhlich. Was ist denn unser nächster Tagesordnungspunkt?
Ricky Gervais hat einen von euch oder ihr beide.
Ich? Nee, ich glaube nur ich, oder? Der Bob vielleicht.
Bob, hast du nicht alles von Ricky Gervais schon auswendig gelernt?
Nur die Comedy-Sachen, die fiktionalen Geschichten nicht.
Ja, ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich jetzt peinlich, weil es einfach unheimlich spät ist. Ich meine, The Office ist ja so oft mittlerweile neu aufgelegt und selbst die Covers davon, also Stromberg und das amerikanische Office ist ja so ein alter Hut mittlerweile. Aber ich habe es bisher nicht gesehen gehabt. Deswegen, für mich ist es jetzt neu. Ich habe ja angefangen im Endeffekt mit dem fiktionalen Ricky Gervais, mit dem Afterlife, was ich schon sehr positiv besprochen habe. Ich habe jetzt weitergemacht mit Derek. Ich schaue es in der falschen Reihenfolge. Ich glaube, Derek war vor Afterlife.
Älter, glaube ich, ja.
Genau, ich schaue es genau in der falschen Reihenfolge, aber egal. Derek handelt von einem Pflegeheim, also einem Altenheim, und ist vom Stil her so Mockumentary-Style, so ein bisschen wie The Office oder ziemlich nah dran an The Office. Was ja bei Afterlife zum Glück nicht mehr so ist. Und ich mag diese...
Ich wollte gerade sagen, da schwingt schon Bewertung mit.
Ja, da schwingt Bewertung mit. Ich mag Office nicht. Also ich bin mit Office nie warm geworden, was wahrscheinlich auch daran lag, dass ich das kennengelernt habe über Stromberg, und Stromberg finde ich zum Kotzen. Also das mag ich einfach gar nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag dieses ganze... diese Atmosphäre nicht, ich mag die Witze nicht, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich glaube, Bob, du bist eher ein Stromberg-Befürworter, oder? Oder habe ich das, hab ich irgendwie
so in Erinnerung? Ich mag Christoph Maria Herbst sehr gerne und ich kann da über den einen oder anderen Gag lachen und ich mag halt hier, wie heißt der, Shorty, der Schauspieler?
Keine Ahnung.
Du weißt, wen ich meine.
Nee.
Heiko Schotte, Tatortreiniger.
Ach so, ja klar, Bjarne Mädel.
Richtig, der hat auch da auch mitgespielt. Ja, insofern, ich mag da so verschiedene Elemente, aber ich bin tatsächlich kein großer Stromberg-Fan. Ich lass mich 5 Folgen gesehen haben, dann ist das viel.
Also wenn ich viel gesehen habe, habe ich eine halbe gesehen. Und die amerikanische habe ich gar nicht gesehen und jetzt die Ricky Gervais habe ich zum Teil so, was man so findet, gesehen, damit ich einen Eindruck davon bekomme. Aber da werde ich nicht richtig warm mit. Erstmal zu Derek. Ist schwer. Also ich tue mir da wirklich schwer, weil es ist unheimlich berührend, zum Teil manipulativ berührend. Also man hört halt, es ist so auch musikalisch ganz fieses, manipulatives, sentimentales Gedudel, was man hört, ja, was eben nicht dezent eingesetzt ist. Trotzdem wirkt es. Es ist unheimlich, ja, es ist berührend. Ich habe jede Folge geweint, Rotz und Wasser geheult zum Teil. Also es ist wirklich krass. Es ist wirklich schön in seiner Aussage. Ich finde die Figur des Derek finde ich ziemlich problematisch oder schwierig, weil er spielt halt so ein es fällt mir schwer, es überhaupt auszudrücken, weil ich es gar nicht benennen kann. Also ich finde, er spielt halt irgendwie eine Karikatur von einem, ich weiß nicht, ob es ein Autist sein soll oder irgendwie ein diffus Minderbemittelter, ich glaube, das darf man nicht sagen, aber irgendwie es hat sowas Unangenehmes. So, also er hat so eine ganz seltsame Körperhaltung.
Ist er denn einer der Bewohner oder einer der Pfleger?
Nee, er ist ein Pfleger, der wirklich zurückgeblieben, also man muss es sagen, der ist zurückgeblieben, ja, und der aber eine gute Seele ist, gell? Also, und das wird eben im Endeffekt, der Inhalt dieser Serie ist halt, es ist nicht wichtig, dass du intelligent bist und dass du alles durchschaust und dass du immer die klugen Entscheidungen triffst, sondern es kommt darauf an, dass du halt kind bist. Und er ist halt the kindest person of them all. Und das macht diese Serie schon auch gut und wirkungsvoll und ja, er ist völlig überzeichnet, aber sie bewirkt schon das, was sie will, gell? Dass man am Ende halt so das gefressen hat, dass man sagt, okay, ja, am Ende kommt es drauf an, dass du ein guter Mensch bist, ja, und nicht wie intelligent du bist, ja, oder was du erreichst im Leben und sondern dass du halt ja eine coole Einstellung zu Menschen hast und zu Tieren auch, gell? Was natürlich auch immer Thema bei ihm ist, ja, seine Agenda kommt ja immer durch, ja, Tierschutz ist halt hier auch wieder großes Thema. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er nicht so überzeichnet wäre und wenn er eben nicht so eine komische, verkrampfte Körperhaltung hätte und so ein Klischee. Ja, er hat fast so eine spastische Lähmung, also nicht ganz, aber fast so irgendwie, also
ja, habe ich in den Trailern nie verstanden. Ich habe die Trailer oft geguckt oder so Sachen irgendwie, wo Ricky Gervais dann irgendwie für Promo-Sachen da war und das konnte ich nie greifen. Ich habe dann immer gedacht, was ist mit dem, was stimmt?
Ja, also, ja, genau. So,
und ich habe es nie verstanden und was man aber aus den Trailern immer rausgelesen hat, ist dieses auf die Tränendrüse drücken.
Voll,
und das hat mich davon abgehalten, das zu schauen.
Auch, also was mich angeht, gut, ist bei mir jetzt auch nicht so schwer, aber also schon erfolgreich, gell? Also ich habe zum Teil, ich habe es irgendwie so, weißt du, dann guckst du auf dem Klo und dann fesselt sich, dann guckst du noch weiter, dann gehst du wieder an den Schreibtisch zurück, guckst beim Schreibtisch noch 5 Minuten und heulst Rotz und Wasser. Und dann läuft halt mein Sohn irgendwie Treppe runter und ich denke mir so, ich will den jetzt nicht schockieren. Versuche ich irgendwie so nicht anmerken zu lassen, dass ich gerade heule wie ein Schlosshund. Es ist schon ein bisschen seltsam. Also es war jetzt so eine Serie, wo du dir überlegen musst, wann du sie schaust, weil es halt eventuell peinlich, also kannst halt nicht in der U-Bahn schauen. Also ich jedenfalls nicht.
Ja, ich weiß noch, ob ich damals schon wie bei Ohrensessel oder wie auch immer sie damals hießen, als irgendeiner hat den Witz Jodie Foster, Jodie Pfister gesagt und ich sag's nicht zu.
Da lache ich noch immer drüber.
Ich hab so lachen müssen, weil die haben sich dann selbst in so ein Lachen reingesteigert und ich, das, in dem Fall, bei dir wäre es jetzt heulen gewesen. Ja. Ich saß im Zug und die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich debil, weil ich plötzlich so mitten in vollkommen vorbereitungslos mit den Kopfhörern auf dem Kopf angefangen habe, in mich reinzukichern und nicht mehr aufhören konnte.
Oh ja.
Kommt vor. Ja. Ja.
Wenn du dann wenigstens ein Video guckst, dann verstehen die Leute ja warum.
Stimmt, wenn du nur hörst, seltsam. Was ich ganz schön finde, oder ganz charmant ist, dass er offensichtlich immer mit den gleichen Schauspielern arbeitet. Also man kennt halt 50% der Besetzung oder ich würde sagen von den wichtigen Leuten eher 80% kennt man halt aus seinen anderen Werken, ja, also aus Afterlife zum Beispiel oder halt umgekehrt, Afterlife sind halt Leute aus Derek, die zum Teil sogar ganz ähnliche Rollen spielen. Also da ist halt einer, der spielt halt fast dieselbe Rolle. Und auch die Frau, die hier jetzt praktisch nicht die Protagonistin, ist ja der Protagonist, aber so die zweite Protagonistin eigentlich, die Leiterin von diesem Pflegeheim, die spielt halt in Afterlife seine verstorbene Frau, wo man so das Gefühl hat, ja, es ist halt Lisa, also es ist halt eigentlich die gleiche Rolle, also vielleicht ist in Afterlife sie nicht, hat nicht in so einem Pflegeheim gearbeitet, aber eigentlich so von allem, was sie ausmacht, ist sie halt genau das. Also ist sie halt genau so gewesen. Was halt dazu führt, dass man so das Gefühl hat, man kennt die schon und so. Was ganz charmant ist, finde ich. Es spielt halt in so einer so englischen Kleinstadt mit halt immer den gleichen Figuren. Also von daher, ja. Nee, also Derek, um das abzuschließen, ist, ja, das ist schon. Das kann man schon schauen, wenn man diesen Mockumentary-Style ertragen kann und einem halt bewusst ist, dass es manipulativ ist, ist das schon eine coole Aussage oder eine gute Aussage und das schon, ja, da bin ich schon dabei. Was anderes, was ich gesehen habe, ist, jetzt habe ich gar nicht aufgeschrieben, wie es heißt, verdammte Scheiße. Das ist ein Spin-off von von The Office. Scheiße, muss ich jetzt schauen, wie es heißt. Und zwar sind das die praktisch dieselben Figuren wie in The Office. Ist ein Film. Und der Protagonist, gespielt von Ricky Gervais, will eine Musikerkarriere irgendwie machen. Also will, macht eine, na, eine Tournee. Scheiße. Hier. David Brent, Life on the Road heißt es. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser
nicht David aufgeschrieben, Brent, ist gut, es steht in unserem Dokument so drin.
Ach, steht sogar drin? Ah, ich habe, ja, ich gucke jetzt Dokument gerade. Okay. Ja, im Dings, in meinem Manual hier steht es nicht drin. Ja, genau, dieser David Brent, wenn ich das richtig kapiert habe, ist eben der Protagonist aus The Office. Und man wird, also es spielt auch zum Teil im Office und wie er sich dann da verabschiedet und eben auf Tournee geht. Und auch in diesem Mockumentary-Style, genau wie The Office. Und dann macht halt so eine Tournee durch englische Kleinstädte, die unheimlich fremdschämig ist. Und er ist halt überhaupt kein großer Sänger und er macht immer so ganz peinliche Lieder mit so ganz peinlichem Text, die immer so politisch ganz inkorrekt sind und er ist halt so ein bemitleidenswerter Loser, also ganz unangenehm. Und was ich da halt nicht kapiere, ist, was ich bei den anderen beiden Werken, die ich schon besprochen habe, verstanden habe, was ich hier nicht verstehe, ist, was will mir das sagen? Also welche Aussage hat das? Also weil bei den anderen ging es halt im Endeffekt immer darum, es geht darum, ein guter Mensch zu sein und versuch dich irgendwie, ja, versuch einfach gut zu anderen zu sein, dann läuft das Leben und so und dann ist gut. Und hier ist so, das ist so eine sinnlose Satire. Ich habe das nicht verstanden, was das soll. Ich glaube, es ist in The Office ganz ähnlich. Also nach dem, was ich habe wenig von The Office gesehen, ich habe mittlerweile ein bisschen was geschaut, aber kommt. Ja, wie gesagt, ich mag nicht, wie das erzählt ist, aber es wird da eben auch so Losertum dargestellt, auch so ein bisschen peinlich. Und das weiß ich nicht, was das soll. Also ich kann dem irgendwie nichts abgewinnen. Ich finde das irgendwie sinnlos. Weiß nicht. Keine Ahnung.
Habe ich auch nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen.
Ja. Nee, und geht mir mit The Office genauso. Also es ist so, ich verstehe nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das mit mir machen will. Also, ja, okay, es sind halt irgendwelche überzeichneten Charaktere, die halt irgendwie nicht angenehm sind und peinlich sind. Und ja, okay, so Typen gibt's, kenne ich selber, habe ich auch auf Arbeit, brauche ich nicht. Also, ja.
Alle mal Kollegen und dann Bus werfen, immer gut. So, was hast du noch? Special Correspondence.
Special Correspondence habe ich noch gesehen, auch mit ihm und mit Eric Banner.
Mhm.
Oder? Verwechsel ich ihn
ja.
Jetzt? Nee, ich verwechsel. Ja, gell? Eric Banner. Ja, ist ein Hollywood-Desker-Film.
Und Vera Farmiga. Über den habe ich mal mit Stefan geredet in Folge
okay.
571.
Habe ich den auch gesehen?
Nee, das habe ich dir erzählt.
Okay.
Das war eigentlich die Sendung über The Ballad of Buster Scruggs, dem Coen Brothers Netflix-Vehikel. Ich erinnere mich an fast nichts. Ich habe das Bild gesehen und dachte mir, ja, habe ich gesehen, irgendwas mit Bolivien oder so, aber der Rest ist weg.
Ich glaube Chile.
Whatever.
Aber selbst das weiß ich nicht, es könnte auch Kolumbien sein. Ja, weiß auch nicht. Also komischer Film irgendwie, weil ich da auch da nicht so richtig weiß, was will der mit mir machen? Also von so zwei Korrespondenten oder einem Korrespondent und seinem Techniker, also Ricky Gervais spielt den Techniker, die in ein Krisengebiet fahren sollen, wo wo gerade eine Revolution ist. Und sie verpassen irgendwie ihren Zug, ihren Flug oder er verbummelt die Tickets und so und sie kommen halt da nicht hin. Und dann ziehen sie irgendwie.
Und dann senden die das irgendwie aus.
Genau.
Aus den USA.
Ziehen sie in das Haus gegenüber vom Sender, über dem Café, wo sie immer, immer sitzen, und tun dann so, also machen die so Korrespondenten halt aus dem Krisengebiet und erfinden halt irgendwelche Stories und so. Und erfinden dann halt eine Entführung, dass sie entführt werden und so, so ein Quatsch. Und auch da, ich weiß nicht, es ist halt so, ja, ich mag halt Ricky Gervais und so, aber so richtig gezündet, ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Also, ich finde, Ricky Gervais ist ja oft so, spürt man sehr stark seine Agenda durch oder sein das, was ihm wichtig ist. Verschiedene Themen, die kommen halt immer wieder. Das ist in seinen Bühnenstücken so und das ist eben auch in Afterlife und auch in Derek. Aber hier und finde auch bei Office und dem Spin-off ist so, ja, das ist irgendwie abstrus und es ist irgendwie so ganz, ganz peppig oder keine Ahnung, irgendwie, aber so richtig, es ist nicht so lustig, um für sich lustig zu sein und wenn du dann halt keine Agenda hast, ist es halt irgendwie sinnlos und dann ist es so, wie du sagst, dann vergisst man es halt sofort wieder, weil es eigentlich egal ist. Und so ist es hier auch. Also ein sehr egaler Film.
Ja, würde ich jetzt unterschreiben auf die Gefahr hin, dass ich mir nachher irgendwann die Sendung nochmal anhöre und feststelle, dass ich 8 Punkte gegeben habe. Ich glaube es jetzt aus der Rückschau, glaube ich nicht, dass es so war, auch wenn ja. Ich nicht weiß, was ich damals gesagt habe.
Ja, und es bleibt nichts. Es ist so, ja, okay. Das, was ich gesagt habe, ne? Also mehr passiert halt auch nicht. Und ja, er ist so ein bisschen Loser und der Wert seines Losertums wird so ein bisschen betont, aber so richtig, ja, nee.
Ich habe gerade versucht, das automatische Transkript dieses Kapitels zu lesen. Es ist nicht zu verstehen. Auf unserer Seite steht einfach eine Aneinanderreihung von Wörtern, die keinen Sinn ergibt. Ja, naja, dafür sind diese Transkripte wohl nicht gemacht.
Nee. Eigentlich doch.
Base aber Radar sozusagen der originale Stromberg und das ist sozusagen sein Claim to Fame und ja, dann noch viele andere Sachen gespielt. Viele kennen ihn vielleicht auch davon, dass er zweimal Golden Globes moderiert hat und da jedes Mal für einen anständigen Eklat gesorgt hat. Okay, ich habe auch, da ergibt es einen Sinn, aber bei dem Film selbst, ich konnte jetzt hier nicht rausnehmen, was ich von dem Film gehalten habe. Keine Ahnung.
So, ich muss jetzt schon wieder rum nachfüllen. Ich fülle jetzt zum dritten Mal nach, aber vorhin habe ich auch einen Teil hier über den Boden und Tisch gegossen, deswegen
so
ich habe nicht alles davon getrunken.
Okay.
Boah, ich habe es zum Teil mit dem Fuß aufgefangen, damit es nicht auf den Teppich tropft.
Macht
egal, weil ich im Keller sitze.
Bist du beweglich genug, um den Fußzeh wieder abzulecken?
nein.
Das kann ich nur noch auf einer Seite. Das ist ganz schrecklich.
Moment, ich probiere es. Meine Zunge ist zu kurz. Doch, ich berühre meinen großen Zeh. Das geht. Sehr Moment, andere Seite probiere ich auch. Ja, geht auch.
Man könnte auch feststellen, dass man einfach nicht gelenkig genug ist, aber seine Conclusio war, dass seine Zunge zu kurz ist. Das ist interessant.
Ja, so ist es halt. Ah. Mann, der scheint Alkohol zu haben hier, dieser Rum. So ungefähr die Hälfte.
Noch eine Viertelstunde und egal. Wo du diese Übung jedenfalls nicht machen solltest, ist bei deinen unterschiedlichen München-Barbesuchen. Du warst in der vergangenen Woche wieder.
Das ist jetzt echt gefährlich. Ich habe nämlich echt Alkohol im Blut und soll jetzt über die Barbesuche reden.
Ja, die ging doch auch so aus, oder?
Ich hoffe mal, sie hören uns nicht.
Bitte niemanden beleidigen, wenn es geht. Ja?
Ja, was heißt beleidigen? Das ist schwierig. Ja, ich war wieder in Bars. Und zwar war ich ja diesmal Donnerstag, Freitag. Und Bob, du hattest mir noch eine Bar aufgetragen, in die ich gehen muss, die allerdings immer Montag, Dienstag nicht offen hat. Deswegen musste ich da warten, bis ich Ende der Woche mal da bin. Nämlich die Goldene Bar im Haus der Kunst. Warst du da schon mal, Bob, oder hast du einfach
nur, weil sie bekannt ist? Ja, ist sehr lange her. Ich war da mal, weil sie bekannt ist, habe ich dir die vorgeschlagen und weil ich da mal war und damals habe ich irgendwas mit mit so einem Brenner getoastetem Ingwer in und Champagner und ich weiß nicht mehr was alles getrunken. Ist lange her, keine Ahnung.
Interessant. Also ich bin erstmal habe ich es nicht richtig gefunden, weil da irgendeine Ausstellung draußen im Haus der Kunst noch war und es war irgendwie komisch. Ich bin da erstmal durch dieses Haus
geirrt. Man muss auf die Rückseite.
Nee, ich bin durchs Haus gegangen, aber man konnte auch durchs Haus gehen. Ja. Und ja, von hinten wäre es einfacher gewesen, genau. Und ich habe dann irgendeinen gefragt, der hat mir das dann gezeigt. Und ja, dann bin ich da reingestiefelt und dann wurde ich gefragt, ob ich nur schauen will, ob ich mich nur umschauen will oder ob ich was trinken will. Ich habe gesagt, ey, natürlich will ich was trinken. Also es scheint irgendwie normal zu sein, dass da Leute einfach reinstiefeln und mal gucken. Was aber auch verständlich ist, weil es eine wirklich unfassbar schöne Location ist. Also ja, Goldene Bar ist halt der Name des Programms. Und ist halt rundum an den Wänden sind wunderschöne goldene, ich glaube Fake-Mosaike, aber egal. Ich glaube, es sind einfach Kacheln, die bemalt sind, oder? So kleine Kächelchen, die bemalt sind.
Das ist zu lange,
aber kann ich nicht. Also sieht super aus. So wirklich so in so.
Hast du nicht einen Probenhammer dabei gehabt, eine kleine Probe genommen, um zu gucken, wie das so aussieht?
Ping, 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 ping. Entschuldigung, ich muss hier mal gerade.
Es sind halt rundum in Gold auf kleinen, so ich würde sagen so 2x2 Zentimeter Kacheln sind so so altertümlich wirkende Karten gezeichnet, so von Amerika und Europa und ganz gemischt. Also es ist unheimlich schön, auch schön ausgestattet. So es ist einfach ein schönes Ambiente, kann man gar nichts sagen. So, und jetzt zur Bar. Ich habe mir erstmal die Karte geben lassen, habe mir die Karte angeschaut. Die Karte war so fucking langweilig, dass ich es nicht geschafft habe, auch nur einen Drink zu finden, den ich auch nur so halbwegs spannend finden würde, dass ich ihn trinken wollen würde. Also es war wirklich nur so so Sommercocktail-Quatsch. So ganz leichte Drinks, so ich will jetzt nicht sagen nur Aperol Spritz und Hugo, das war es jetzt nicht, aber es waren so Sachen, die ich einfach nicht interessant finde, also gar nicht. Und ja, ich wusste nicht, was ich schenken sollte. Und dann habe ich den Barkeeper gesagt, hier, also ich trinke gerne so ein Manhattan oder irgendwas mit gelagerte Spirituose, aber es muss jetzt kein Manhattan sein, nur so, damit du ungefähr weißt, in welche Richtung es gehen kann. So, mach mir bitte irgendwas so, was nur so, was typisch für euch ist, ja, was ich nur hier trinken kann, was von euch ist. Und hat er mir halt eine Variante gemacht, eine Manhattan-Variante mit Cherry und ein bisschen Sexy Bitters und so. Das war nicht verkehrt. Ja, Sherry ist halt gut, klar. Oder mit PX-Sherry, gell? Aber es war nicht unheimlich innovativ und es war vor allem, und da komme ich zum Hauptproblem, nicht wahnsinnig gut abgeschmeckt. Ich fand's eine Idee zu bitter. Er hat da gerade, als ich kam, gerade mit irgendwelchen, die auch an der Bar saßen, so gefachsimpelt, oder einen auf dicke Hose gemacht, weiß nicht, wie man es nennen will, so, dass man da schon eine Zeit lang üben muss, bis man das mit dem Free Pour drauf hat und so. Und dann habe ich halt irgendwann gesehen, was der mit Free Pour meint. Die haben halt, also die schütten halt aus der Flasche nach Gefühl.
Oh, das ist aber schon sehr
free. Ja, genau, ist sehr free. Und da fehlt mir der Glauben einfach, dass man auch mit viel Übung das irgendwann dosieren kann. Das geht halt nicht. Also es geht halt physikalisch nicht. Man kann nicht aus verschiedenen Flaschen irgendwie blub, 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 blub rausschütten und da irgendeine Genauigkeit hinkriegen. Das geht halt nicht. Also und das mag ja sein, dass das bei vielen.
Erklär doch mal mit zwei Sätzen, was es dafür braucht, damit die Hörer, die jetzt nicht aus der.
Genau. Also, es gibt im Endeffekt zwei Methoden, um halbwegs genau abzumessen, wie viel Spirituose man in den Drink gibt. Das eine ist der Jigger, das ist also das Barmaß, das ist das, was wir in der Regel benutzen. Das heißt, du hast einen Messbecher, den du eben bis zu einer bestimmten Eichstrich füllst und dann das in den Drink gibst. Und das andere ist der Speed Pouring Aufsatz. Gibt es dafür irgendeinen anderen Begriff? Ich weiß es nicht.
Ausgießer heißt er, glaube ich,
immer. Der Ausgießer, okay. Das ist eine Düse im Endeffekt, die man auf den Flaschenhals oben aufsetzt, aus dem eine definierte Menge Flüssigkeit, unter Annahme, dass die Flüssigkeit dieselbe Dichte immer hat, was man ja auch nicht machen kann, aber gut, dieselbe Menge pro Zeit, also pro Sekunde in der Regel herauskommt. Also in der Regel ist es sowas, 1 Cl pro Sekunde kommt da raus.
Ungefähr.
Und dann musst du halt.
Bei Spirituosen ist es halt auch alles ähnlich, ob jetzt 38,5 und genau. Oder 60, das
halt,
ist nah genug.
Du darfst halt nur kein Zuckersirup, gell? Der ist halt, genau. Der kommt halt langsamer raus.
Oder
gell?
Likör.
Aber, auch. Genau, oder Likör. Obwohl du Likör auch im Ausgießer nicht haben willst, weil das schimmelt da drin. Aber egal. Der Ausgießer hat seine Probleme, deswegen nutzen wir den nicht. Aber man kann ihn nutzen. Ich habe den ja auch schon mal in so einem Wettbewerb, habe ich den ja auch schon erfolgreich eingesetzt. In Hamburg habe ich ja eine Flasche, diesen Mandarinenlikör gewonnen. Im Endeffekt geht es dann darum, abzuschätzen, wie lang eine Sekunde ist und dann erfolgreich das zu unterbrechen. Also es gibt dann auch eine bestimmte Technik, wie du das eben dann den Strahl unterbrichst, dass dann eben wirklich 4 Sekunden die Spirituose da reinlaufen lässt. Und dann hast du eben 4 Cl von der Spirituose in dem Drink. Das geht natürlich ein bisschen schneller als mit dem Jigger. Und das ist auch ziemlich zuverlässig. Was halt nicht geht, ist, dass du einfach aus dem Flaschenhals, also Flasche aufschraubst, und dann hinausgießt, eben mit diesem bekannten Blop, 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 Blop Geräusch. Weil da ist halt, das kannst du halt nicht dosieren. Weil da kommt halt Blop, Blop, Blop. Und wie viel ist in jedem Blop, Blop? Das hängt dann auch davon ab, wie voll die Flasche ist, wie der Flaschenhals genau geformt ist.
Wie groß die Öffnung ist, alles mögliche.
Genau,
wie groß.
Also das geht einfach nicht.
Du kannst höchstens.
Das geht vielleicht, wenn du große Mengen machst. Ja, also wenn es darum geht, irgendwie. Nehmen wir an, du hättest eine 5-Liter-Flasche und wolltest da 1 Liter raus definieren. Das geht vielleicht so halbwegs, ja, weil dann ist es näherungsweise, ist es dann wieder ein Speedpourer, ja, nur halt alles groß skaliert. Aber in einen Drink, wo du 4 Cl reinhaben willst, das kannst du nicht aus einem Flaschenhals. Das geht einfach nicht.
Ja, außer du lernst halt deinen Shakerbecher und so und weißt halt, bis zu der Höhe gieße ich.
Ja, genau, das hat er nicht gemacht.
Dann ist der Eiswürfel mal gebrochen, der da drin liegt, und dann stimmt's wieder nicht. Also ist
na, der kommt erst hinterher rein, oder?
Mhm.
Und das Problem ist ja häufig auch, dass gerade die Sachen, die problematisch sind, dass man von denen, also geschmacklich problematisch, was die Balance angeht, dass von denen relativ wenig reinkommt. Ja, also ob man jetzt 4 oder 5 oder 6 Cl Basisspirituose reinmacht, das ist ja meistens scheißegal. Aber wenn du halt ein süß-sauer machst, dann muss das halt in einem bestimmten Verhältnis sein.
Oder, das sollte schon passen, ja.
Gell? Ja, oder
ja, oder süß-bitter in deinem Fall. Also, wenn die Süßung halt zu wenig ist.
Genau.
Und der Drink einfach zu bitter ist und du es aber beim Probieren nicht merkst. Also, genau, er kann von mir aus so viel free puren, wie er will. Wenn er es beim Probieren nicht merkt und wieder zurechtgebastelt kriegt, dann ist er durchgefallen.
Also misst du hier damit mal den Maraschino, dann kann der ganze Drink, das geht sehr schnell.
Gerade wegschmeißen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob er den Drink probiert hat, und er war auch nicht misslungen. Ja, also er war so, er war nicht perfekt, aber er war schon okay. Man konnte ihn schon trinken. Also und PX
verzeiht. Du hast ihn nicht zurückgehen lassen.
Viel. Nein, das habe ich nicht. Ich war ganz höflich aber ich habe halt gedacht so, oh, das ist irgendwie so ein komischer, ja, ich will schon sagen, es ist irgendwie ein überheblicher Barstil, der mir irgendwie nicht so liegt. Wo er dachte so, ja, okay, ihr habt halt die geilste Location in der Stadt. Und ihr macht halt einen auf dicke Hose. Aber ich weiß nicht, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Es war, ja, war nicht meins. Ja, deswegen, ah, vielleicht habe ich auch Pech gehabt, kann sein. Ja,
war es denn voll ist zu dem Zeitpunkt?
Nee, es war nicht sehr voll. Aber es war auch relativ früh noch. Es wurde dann mit der Zeit voller, aber es ist ja relativ groß auch. War nicht richtig voll. Ja, auch neben mir an der Bar.
Du bist erstmal nebendran ins P1 und hast geguckt, ob du Mario Basler triffst.
Nee. Ich bin dann auf meinen Tretroller. Ich kann
Basler nicht mehr erkennen.
Füße geblutet. Ich sag, egal.
Hat Mario Basler nicht irgendein medizinisches Problem momentan? Ich dachte, da wäre irgendwas.
Weiß ich gar nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht. Ganz dünnes Eis. Ich bin dann auf meinen Tretroller. Ist doch
dieser Tennisspieler, oder?
Ja, genau. der im Dschungelcamp war, oder? Das ist aber doch tatsächlich der.
Echt der?
Mhm. Ich glaube, vielleicht war es auch Big Brother. Also, ich bin dann auf meinen nicht elektrifizierten Tretroller gestiegen, den ich diesmal dabei hatte, wo ich auch sehr froh war. Ich bin diesmal komplett mit Tretroller durch München gefahren. Ich parke ja immer außerhalb auf der Baustelle und fahre dann eben rein und bin diesmal mit dem Tretroller reingefahren. Das war echt ziemlich cool. Und so eben dann noch abends von Bar zu Bar und bin dann zur Ori-Bar gefahren, wo ich jetzt, glaube ich, das dritte Mal war, die direkt bei mir neben der, also direkt eine Straße weiter von meiner Wohnung ist, was natürlich praktisch ist. Also sie ist neben Hofbräuhaus. Und wo ich jetzt schon zweimal sehr gute Erfahrungen hatte und jetzt zum dritten Mal, das ist einfach, es ist einfach meine Lieblingsbar in München. Ich befürchte, ich werd jetzt noch einmal nach München fahren und ich glaube, ich werde diesmal einfach gar keine neue Bar mehr machen. Ich habe jetzt genug Bars gesehen. Ich gehe direkt in die Ori und trinke mich da durch die neue Karte. Was ich auch diesmal gemacht habe, also die bringen jetzt gerade eine neue Karte raus und die bringen sie so häppchenweise. Also waren jetzt drei Drinks von der neuen Karte praktisch. Und irgendwie wöchentlich kommen jetzt immer neue Drinks, um eben diese Karte zu füllen. Und die sind halt super innovativ. Also das ist halt so, weißt du, es waren drei Drinks und die waren alle so, wo ich gesagt habe, so, okay, ich habe jetzt schon einen im Kopf aus der Goldenen Bar, aber ich muss die alle drei trinken, weil sie alle spannend sind. Und ich habe sie auch alle getrunken, die waren auch alle super.
Okay.
Also, und sie haben sogar in unserem Podcast gepasst. Sie haben nämlich in ihren Namen zum Teil Filmreferenzen. Das eine hieß Dracula Untold, was ein geiler Drink ist, wirklich ein unfassbar geiler Drink. Und Stifler's Mom.
Okay, ja.
Auch ein geiler Drink. Auch, ja. Und dann haben sie noch so einen komischen Bananendrink mit Bananenrumdrink mit der Donkey Kong irgendwas heißt. Der hat mich nicht hundertprozentig überzeugt, aber er war auch besser als alles, was in der Goldenen Bar auf der Karte steht. Also Hammerbar. Und geiles Ambiente auch und super tolle Gastgeber und geiles Barfood. Man wird wirklich gefüttert wie verrückt mit coolen Pickles und Nüsschen und noch hier noch ein kleiner Appetizer-Drink und die Barleute sind super cool und super nett, ohne unangenehm aufgesetzt zu sein. Also ist einfach voll meine Bar. Also super gut. Und der Tobi, der Barkeeper, den ich von meinem ersten Besuch kannte, der beim zweiten Mal nicht da war, wusste aber diesmal noch genau, was ich getrunken hatte und was mir geschmeckt hatte, obwohl es ja im Juli war, gell? Also
krass, das ist so krass, wenn Leute das können.
Das ist echt gut. Wo er zu mir kam und so mich begrüßt hat und so, ja, und hier, welchen, ich glaube, da war ich gerade beim zweiten Drink. Na, und wie findest du? Dann habe ich gesagt, ja, der bisher Dracula Untold fand ich eigentlich am besten. Und er hat gesagt, das wusste ich. Du fandst doch auch beim letzten Mal. Und dann hat er irgendwie, ja, den Leder am besten. Dann habe ich gesagt, ja, genau. Ist halt super, ja. Der ist halt nicht nur Getue, sondern der hat sich halt wirklich an mich erinnert. Also, ja, einfach gut. Er ist einfach eine super Bar. Ich weiß, dass bei uns im Cocktailforum gab es Leute, die schlechte Erfahrungen dort gemacht haben. Ich weiß nicht genau, warum. Konnte ich nicht ganz auflösen. Aber ich habe bisher nur gute Erfahrungen da gemacht. Und es ist eine tolle Bar.
Hast du da auch gegessen?
Nee, das habe ich nicht. Ich habe in der Regel esse ich vorher schon und dort halt dann nur so das
Backgut. Was so abfällt.
Was ja. so abfällt, ja.
Also nee, ich die ganze Zeit. Bin gerade auf der Website und dann hier Oribar-Menü und das sieht mega geil aus. Irgendwie.
Ich sitze halt immer an der Bar. Ich weiß nicht, gehört sich das an der Bar dann was zu essen? Eigentlich nicht, oder?
Ach, ist egal. Mal zwei Drinks und dann überleg nochmal.
Ja, vielleicht.
Hier gibt es Austern. Kannst du wieder Austern essen?
Oh, das brauche ich nicht nochmal.
Autumn Burrata, Tomaten, Pesto, Sprossen.
Ja, vielleicht mache ich das doch nicht.
Pouladenstreifen, Erdnusssoße, Wildkräuter und gemahlene Cashewnüsse. Oriental Hummus, Tomaten, Oliven, Fladenbrot. Oh, Trüffelpommes. Ich sehe schon, das wird was. Wie war das jetzt eigentlich mit der Unterstützung? Wann brauchst du denn, dass wir mal mitkommen, dass wir dich da unterstützen auf der Baustelle und so und abends die Bar? Doch nicht?
Na, so grob in 2 Wochen, glaube ich. So etwa. So 2 bis 3 Wochen geht's. Aber das ist halt immer relativ kurzfristig. Das ist so, wenn die fertig sind mit ihren, bisher war es ja mit ihren Haufwerken, jetzt ist es, wenn alles weg ist, muss ich die Endabnahme von der Baugrundsohle nehmen. Von der Baugrubensohle. Und das ist halt relativ kurzfristig. Die sagen dann 2 Tage vorher so, ja, übermorgen brauchen wir dich dann. Und dann sage ich, okay. Und dann geht's los.
Und du hast da ein Hotel? Egal, das besprechen wir mal offline. Ich überlege, ob ich das irgendwie hinkriege.
Das wäre schon geil.
Also vermutlich ja, gucken, eher nur zum hier Getränke nehmen und dich diese. Also das Barfood Spare Ribs gibt es sogar auch und Caesar Salad und Garnelen und bayerisches Club Sandwich. Oh, das sieht alles toll aus. Und auch die Drinks, also.
Ja, die Drinks sind super.
Wenn da schon Salz mit draufsteht, ich bin ja ein großer Salzfan, wie jeder mittlerweile weiß wahrscheinlich. Lillet, Verjus und Salz. Das könnte spannend werden.
Hä, was ist das für ein Drink?
Brass heißt der. Ori Signature Cocktails.
Okay. Interessant.
Keine Basisspirituose außer Lillet? Dann wissen wir schon, warum der
Brass-Blend.
Auf den ich bestellt hat.
Ja. Ah, hier ist auch der Leather. Jim Beam Rye.
Ja, aber das ist ja die alte Karte. Das ist ja die alte Karte. Die ist ja raus eigentlich. Also ich nehme an, dass man die Drinks immer noch trinken kann. Also bestellen kann. Aber das ist eigentlich, das ist nicht mehr das Up-to-Date. Also gibt es jetzt eine neue Karte. Ich habe einen ganz tollen Drink, ich glaube, heute bei Instagram gesehen. Die bestäuben jetzt bei den neuen Drinks gerne von außen die Gläser. Bei meinem Dracula Untold war es von außen mit Kakao, das ganze Glas bestäubt. Und jetzt ist eins, was von außen so rosa bestäubt ist und oben liegt so eine Rose auf dem Drink und so. Also total kitschig, aber total geil. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin gespannt, was das dann geschmacklich ist.
Ja. Vielleicht kriegen wir ja auch mal hin, dass wir irgendwie in das Sneakpot Betriebsausflug dahin machen.
Ja.
Irgendwie mal einen Nachmittag sich hinsetzen.
Damit zu kommen. Ich werde euch mal sagen, wenn ich das nächste Mal da bin.
Ja, früh Feierabend machen wir.
Vielleicht kommt dann auch mal ein Hörer. Ich habe es ja diesmal wieder angekündigt, aber es kam keiner.
Kam leider nicht.
Es war auch kurzfristig wieder, ich gebe es zu. Es ist immer nicht kurzfristig.
Nee, aber weißt du, wenn man da früh Feierabend macht, dann sich in Zug setzt, darunter fährt, sich um 7 mit dir trifft, dann irgendwie 3 Drinks oder 5 oder keine Ahnung.
Ja.
Schlafen und am nächsten Morgen um 7 in den ersten ICE wieder nach Hause, dann kann man um 12 wieder arbeiten. Oder vielleicht im Zug schon. Ja gut, also ja, man muss halt gucken, dass man sich in der Uni nicht dann komplett vernichtet. Aber wir müssen auch noch Eisbach schwimmen, das wird ja anstrengend.
Der wird jetzt kalt, glaube ich.
Ja, das macht
also momentan viel Spaß. Wird er vor allem ganz schön viel Wasser haben auch.
Ja.
Befürchte ich. Also momentan würde ich, glaube ich, nicht reingehen.
Ja, dann lassen wir das. Ich glaube, es reicht auch einfach eine kleine Bartour, die vielleicht auch nur eine Bar beinhaltet.
Hier, schaut euch mal diesen Drink an, den ich euch jetzt in das Ding. Das ist doch einfach nur schön, oder? Hier, gelbe Flüssigkeit in einem rosa bestäubten Glas mit einer Rose und noch kitschiger geht es nicht, oder?
Der ist sogar was für unsere Filmschauspieler, die dann endlich lernen, dass man so ein Stielglas am Stiel anfassen soll, weil dieser Stiel ist dafür da,
dreckige Finger,
damit man nicht das Glas, also das Getränk warm macht. Oh, ein Macaron dazu und dann noch so ein kleines Gläschen Saft dazu. Geil.
Ist geil, gell?
Mhm. Stifler's Mom, den hattest du schon.
Ach, den hatte ich schon.
Da steht Uriba Stifler's Mom, rosa.
Bei mir war da keine Rose oben drauf. Aber stimmt, rosa war es außenrum. Aber Macaron war bei mir auch, aber der hatte eine andere Farbe.
Ja gut, vielleicht haben die einfach...
Da war doch keine Rose oben drauf, oder war ich... Ja gut, ich war schon relativ betrunken. Nee, aber eine Rose war da, glaube ich, nicht drauf. Aber da war irgendwas drauf. Du hast recht. Verdammt, ich war betrunken.
Vielleicht war da noch Macaron drauf oder so?
Sau stark. Ja, der Macaron war unten, den kleben die so dran. Den schweißen sie an mit einem...
Den leckt einer an und dann kleben sie drauf.
exakt. Nein, mit so Heißluft wird er ein bisschen angeschweißt und dann wird er dran geklebt. Ja. Ich habe doch ein Bild gemacht. Ich habe euch doch ein Bild geschickt.
Bestimmt. Müssen wir in dem gleichen Chat noch einfach weiter nach oben scrollen. Oh, da kommt das Bild, wo der Christoph beim Essen war. Ah, ja, stimmt. Nee, da war nichts oben drauf, oder?
Doch, da war so eine ganz kleine Blüte, war oben drauf.
Ja,
aber keine Dings. Aber dafür ein pinker Macaron. Ah, stimmt, da hatte ich den schon. Okay, aber der war auch echt gut. Ja, naja, gut. Ich glaube, das wird jetzt zu weit.
Die sind so toll aus. Die sind wirklich, also in ein paar Wochen, genau, auf Twitter uns folgen, da kündigst du an, wann genau. Du in München ausgehen wirst. Oder man kann ja auch dir direkt schreiben auf christoph@sneakpot.de und dann sagst du halt Bescheid, wenn irgendwie jemand kein Twitter hat oder nutzen möchte oder das nicht mitkriegt eventuell. Aber der Sneakpot twittert nicht so viel, den kann man auch auf Push stellen, das geht schon.
Ja, das stimmt.
Eigentlich ist es immer nur, oh, ich gehe jetzt trinken. Okay.
Ja. Gut. So, also auf jeden Fall, in München geht in die Ori-Bar. Das ist toll.
Apropos München, du hast in der vergangenen Woche auch über München Schickeria gesprochen und wir sind da korrigiert worden. Da war irgendwas
zu Recht
schiefgewickelt, möchte ich sagen.
Völlig zu Recht, möchte ich auch sagen, ja. Genau, wir hatten irgendwie in der Diskussion versehentlich Helmut Dietl irgendwie
und Wedel verwechselt.
Genau, Dietl irgendwie in diese MeToo-Richtung irgendwie einsortiert und da haben wir ihm, glaube ich, Unrecht getan. Und das soll nicht unkorrigiert sein. Wurde uns in unseren Kommentaren nachgetragen.
Wir haben ihn einfach mit Wedel verwechselt.
Genau. Dieter Wedel und Helmut Dietl. Das Diet ist der entscheidende.
Ja, das kann auch. Kann man durcheinander kommen. Dietl Wedel.
Genau. Also das ist natürlich ein Vorwurf, den man Dieter nicht einfach Dietl. So an ein Vorwurf, den man nicht einfach so an Leute dran kleben sollte, wenn das gar nicht stimmt. Nicht. Insofern mea culpa im Namen des Sneakpots.
Nee, mea culpa.
Ja. Genau. Aber so ist das mit dieser Münchner Schickeria, da kann man schon mal durcheinander kommen.
Ja, genau.
Mario Basler übrigens, wenn wir gerade beim Korrigieren und München sind, Mario Basler war nicht im Dschungelcamp. Ich habe das nochmal nachgeguckt, Scheiße. Er war im Sommerhaus der Stars. Auch wenn ich nicht den Hauch einer Ahnung habe. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was das überhaupt ist, aber.
Das ist schlimmer. Okay. Im Sommerhaus der Stars ist der absolute Bodensatz. Oh Gott. Wer war denn dann das im Dschungelcamp? Mario Basler?
Das recherchieren wir dann bis nächste Woche und tragen das dann nach.
Nee, komm, Christoph, stell doch noch ein paar Theorien auf, wer wo war.
Ich kenne auch keine Fußballer.
Genau. Wir haben doch vorhin geklärt, dass der Tennis da ist. Hat doch Christoph Stefan erklärt.
So. Dann würde ich ihn, glaube ich, besser kennen. Aber ich kenne, glaube ich, keinen Tennisspieler, der schon
im Dschungelcamp war. Federer ist zurückgetreten?
Zurückgetreten von was denn?
Aha, vom Tennissport.
Ich dachte, der wäre schon lange fertig. Der spielt doch schon seit 30 Jahren etwa, oder?
24, aber er hat heute bekannt gegeben, dass er jetzt aufhört.
Das ist schon krass.
Kann nicht mehr, geht nicht mehr. Und die anderen schlagen ihn und voll blöd und er hört auf. Nee, das letzte habe ich dazu gedichtet.
Da geht's weiter mit den Unterstellungen.
Nächste Woche muss ich dann sagen, es war Djokovic und zwar nicht Federer.
Okay. Also der, der, die Richtstellung
dieser, dieser Mallorquiner, der, der immer gegen ihn, oder ist der Mallorquiner, der immer der, der Gegenpol zu Federer war? Nadal, genau. Ist der Mallorquiner?
Keine Ahnung, oh Gott, ich hätte nicht mal gewusst, dass er Spanier ist.
Ja, genau, der. Ja.
Tja.
Von wem kam der Hinweis jetzt noch? Das wolltest du, glaube ich, gerade noch ergänzen.
Achso, ich wollte Credit noch vergeben, wo er gebührt. Andi hat uns den Kommentar geschrieben.
Ah, Kollege von Nürnberg, ihr sagt uns immer nur die Wahrheit. Irgendwie so war doch das, war doch so lustig formuliert.
Ja, habe ich jetzt nicht präsent.
So Füße hoch weitermachen oder so ähnlich.
Ja, genau, er musste ein bisschen klug scheißen. So war es eingeleitet. Und ja, Rafael Nadal ist in Mallorca geboren worden, in Manacor.
Übrigens, hier, Mario Basler war doch auch bei Big Brother 2016.
Bei Big Brother?
Big Brother, nicht im Dschungelcamp.
Ich habe doch vorhin gesagt, Dschungelcamp oder Big Brother, ich weiß es nicht so genau. Ach, okay. Und es war Big Brother, Promi Big Brother.
Na dann, siehst du. Da haben wir das mit den Richtigstellungen auch soweit durch. Und was haben wir noch? Muss ich einen Film noch aussuchen? Oder?
Du musst noch einen Film aussuchen, ja oder was? Ja.
Oder was?
Oder was?
Na gut, dann suche ich mal einen Film aus.
Welcher Kanal gucken wir denn?
Wir gucken Amazon Prime.
Oha, das
ist immer so schwierig zu finden.
Ist ja bei mir immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Na, dann ist doch gut, dass da wenigstens einer von uns reinguckt.
Mhm.
Und
ist das hier nicht dein, ist das nicht hier dein Freund?
Wir
Miesen?
Oh Gott, Blacklight. Blacklight? Bitte nicht Blacklight.
4,7 auf der IMDb, das wird ein Fest.
Super.
Oh Gott. Ist es nicht. Ihr dürft weiter raten.
Was ein Glück. Dann kann ich dir den nächsten Woche nehmen.
Spinning Man. Im auch Dunkel nicht. Ist von 2018. Kann nicht sein.
Auch nicht, nein. Ich habe einen ganz aktuellen Film, 2022.
Ach, natürlich, Samaritan.
Wir schauen den Samaritan mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle.
Ja, klar.
Ach,
Science Fiction, super. Drama, Action, Fantasy. Superheldenfilme mit Sylvester Stallone sind rar gesät, insofern. Gucken wir mal, wie er sich als Superheld macht.
Ja, gut, aber kann gut sein, gell? Also war hier Dings, Judge Dredd oder der mit den drei Muscheln ist halt grandios gewesen. Ist jetzt nicht direkt Superheldenfilm, aber.
Da war ja kein Superheld mit den drei Muscheln. Beim DM gab es übrigens einen Kinderhut mit drei Muscheln drauf. Mein Sohn hat den und trägt den immer.
Natürlich.
Hut mit drei Muscheln. Und jedes Mal muss ich an diesen Scherz denken, wenn ich ihn mit diesem Hut sehe. Leider ist er mittlerweile fast zu klein. Er kann den nicht mehr so richtig aufsetzen, weil er nicht.
Bei DM gibt es den bestimmt in allen Größen. Kauf ihn jetzt in allen Größen und für dich auch ein. Dann sollten wir irgendwann mal wieder Sneakpot live machen, dass du das dann auch entsprechend tragen kannst während der Aufnahme.
Ja.
Also 5,8 auf die IMDb, oder?
Ja, ist nicht so.
Besser als der Liam Neeson.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, genau. Dann ist der Film für nächste Woche ausgewählt und für diese Woche dürft ihr Kommentare schreiben auf sneakpot.de. Das hier ist Folge 745 oder sowas in der Richtung.
Ja, richtig.
Ja, 745.
Noch genau. 5, dann sind wir bei der Dreivierteltausend. Gott, oh Gott.
Dann werden wir auch von der Eigner eingeladen zum Essen.
Von der Präsidentin.
Genau. Ruft uns die Podcast-Präsidentin, wer weiß, wer das ist, ruft uns dann an. Wahrscheinlich hier Frau aus München hier.
Annie Grubens.
Ja, gibt es die überhaupt
noch? Annie Grubens, genau. Die ruft uns dann an und lädt uns zum Essen nach Bad Kissing ein. Das glaube ich ganz fest. Und falls das nicht so kommt, dann hört ihr das in der 750. Bis dahin kommen aber noch ein paar Folgen. 5 an der Zahl. Die nächste gibt's in der kommenden Woche und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Tschüss.
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 Tschüss.